WM-Doppelpass aus München. Und wir wollen ja nicht Trübsal blasen, auch wenn es natürlich klar ist, über was wir heute sprechen, in diesem Krisendopa. Zum zweiten Mal in Folge bei einer WM in der Vorrunde raus. Krisenstimmung beim DFB im deutschen Fußball. Man ist wieder zu Hause, bevor die WM überhaupt richtig Fahrt aufgenommen hat. Und natürlich wollen wir heute darüber sprechen, sind wir noch eine Turniermannschaft? Haben wir eigentlich noch das Label Weltklasse verdient oder ist das vorbei? Welche Gründe gibt es für dieses abermalige Ausscheiden in der Vorrunde? Und was müssen wir für die Zukunft anders machen? Ging es vielleicht zu sehr um die One-Love-Binde, um Haltung, um Moral und zu wenig um knallharte Leistung? Hat man sich zu wenig auf den Sport konzentriert? Das und vieles mehr wollen wir besprechen. Natürlich auch schauen, warum andere Nationen besser sind. Kommt jetzt also die offene, die ehrliche Aufarbeitung personell und inhaltlich? Denn die ist sicherlich vonnöten. Wir haben also eine ganze Menge zu besprechen am heutigen Tag mit einer tollen Runde. Und unser erster Gast hat erlebt, wie es ist, in einer gefeierten deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Sie hat nämlich mit den Frauen im Sommer die Nation verzaubert. Wir freuen uns sehr auf Champions League-Siegerin, deutsche Meisterin, DFB-Pokalsiegerin und vor allem Vize-Europameisterin Lina Magull. Schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich, da zu sein.
Mitten im Spielbetrieb, aber trotzdem dieses Überthema Ausscheiden der Männer in Katar bestimmt die Schlagzeilen. Wie siehst du das eigentlich? Ist das denn so ein Drama, so eine Krise, wie wir das draus machen, oder ist es gar nicht so schlimm?
Ja, ich denke schon. Also ich meine, es gibt sehr, sehr viele negative Stimmen und mich bedrückt das natürlich auch, weil in erster Linie bin ich halt auch einfach Fußballfan und somit auch Fan von der deutschen Nationalmannschaft. Ich bin selber Nationalspielerin und weiß, dass das jetzt alles kein positives Licht ist, was da gerade beim DFB passiert. Natürlich muss man hinterfragen, wie die sportliche Leistung gewesen ist, aber es hat ja alles auch Konsequenzen in der Zukunft. Es muss ja jetzt viel gesprochen werden, was muss verändert werden. Ja. Für die Gesellschaft ist es sicherlich ja jetzt auch nichts Positives. Und von daher, klar, mache ich mir da auch Gedanken und hoffe einfach, dass man da irgendwo aber auch zusammenkommt und nicht zu negativ bleibt.
Und lässt uns, ja, kleinen Applaus, an diesen Gedanken heute teilhaben. Da freuen wir uns sehr drauf. Ich will dir aber dir und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mal den Rest der Runde vorstellen. Es ist eine tolle Runde geworden. Die ersten 3 Euro schmeiß ich gleich, keine Sorge, ins Phrasenschwein. Denn Achtung, Lachen ist die beste Medizin.
Ja.
Er wird dafür sorgen, dass wir heute auch ein bisschen Spaß haben. Nachdem er Klinsmann und Löw parodistisch perfekt drauf hat, frage ich mich, wie gut kann er eigentlich Hansi Flick? Aber viel wichtiger, wie gut findet er ihn eigentlich als Bundestrainer? Wir freuen uns auf Matze Knob. Schönen guten Morgen.
Morgen.
Unser nächster Gast ist als Europameister 96 einer, der Höhen miterlebt hat, aber auch bei der WM 98 Viertelfinal aus und bei der EM sogar dann 2000 das Vorrunden aus miterlebt hat. Danach gab es beim DFB jede Menge Veränderungen, was auch die Nachwuchsarbeit angeht. Die Früchte dieser Reformen erntete man dann 2014 erst. Droht uns also wieder eine lange Durststrecke. Bin gespannt auf seine Meinung. Hallo, Markus Babbel. Morgen. Die Nationalelf muss dringend die Fans wieder zurückgewinnen. Das ist seine Kernthese. Die Heim-EM ist nämlich nur noch 1,5 Jahre weg. Aber wie kann das gelingen? Dazu hat er, glaube ich, ein paar Ideen mitgebracht hier vom Express. Marcel Schwamborn.
Morgen.
Er war für uns die letzten Wochen mit dem DFB-Tross in Arabien unterwegs, ist gerade gestern zurückgekehrt und kann sehr, sehr gut beurteilen, ob diese Nebengeräusche, One-Love-Binde und anderes die sportliche Leistung beeinträchtigt haben und wie die Atmosphäre beim Team war. Hier ist unser Sport1-Chefreporter, hier ist Patrick Berger. Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Hi. jetzt wieder alles in Frage stellen, alles auf links drehen, das sei so eine typisch deutsche Überreaktion, sagt er. Aber er will auch nicht, dass alles so weitergeht wie bisher. Ein Weiter-so muss es auch nicht sein. Wie bekommen wir also unsere eigentlich ja doch vorhandenen PS bei der Heim-EM spätestens wieder auf die Straße? Das besprechen wir mit dem DAZN-Bundesliga- und Champions-League-Moderator Alex Schlüter. Hallo.
Moin.
Ein Satz ist mir hängen geblieben, der kam von Toni Rüdiger, der sagte, wir sind zu lieb als Mannschaft, wir haben zu wenig Gier, wir sind zu wenig dreckig. Das alles konnte man ihm in seiner aktiven Karriere nun wirklich nicht vorwerfen. Kann man eigentlich Biss, Leidenschaft und Wille trainieren, wie zum Beispiel das Kopfballspiel? Darüber oder vieles mehr sprechen wir mit Stefan Effenberg. Morgen. Und wie immer gibt's die erste wirklich plakative Frage, die Frage der Woche von meiner lieben Kollegin Jana Woznica. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ja, die Enttäuschung bei den Fans ist groß, aber auch beim DFB selbst. Der Boss Bernd Neuendorf hat in seiner ersten Reaktion nach diesem frühen WM aus erstmal keine Jobgarantie für Hansi Flick und auch für Oliver Bierhoff ausgesprochen. Zunächst soll dieser Krisengipfel also stattfinden, jetzt in der kommenden Woche. Da wird dann also alles Weitere analysiert und besprochen. Daran teilnehmen werden übrigens neben Bernd Neuendorf, Oliver Bierhoff, Hansi Flick, auch Hans-Joachim Watzke, der DFB-Vize. Es geht darum, was sind also jetzt die Konsequenzen und vor allem, wer trägt denn die Verantwortung? Im ersten Reflex würde man ja immer sagen, naja, der Trainer ist dafür verantwortlich. Aber ist das denn wirklich so? Das ist unsere Frage der Woche. Nach diesem erneuten WM-Debakel muss Flick jetzt gehen. Diskutieren Sie da gerne mit, wie gewohnt auf Twitter, oder Sie rufen uns an. Die Nummer zum Dopafon ist wie immer die 01379 011 011.
Jetzt kennen Sie also unsere Frage der Woche. Sie kennen unsere Runde. Ein Hinweis noch, wir schalten gleich auch noch mal nach Katar zum ehemaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann, der sicherlich auch ein paar Ideen hat, was geändert werden muss. Er hat ja schon mal ziemlich den DFB auf links gedreht. Jetzt aber schauen wir auf diese Weltmeisterschaft. Was bleibt von Katar? Wie sieht die deutsche Bilanz aus? Sebastian Bernstorff.
Ende einer viel zu kurzen Dienstreise, nach harter Landung auf dem Boden der Tatsachen. Vor 2 Wochen erst ist der DFB-Tross ins WM-Land Katar gereist. Und jetzt?
Wir stehen wieder bei Null. Und das ist die harte Realität.
Und eine überaus bittere. Setz Note 6. Trost spenden kann da nur wenig.
Heute haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Am Ende des Tages haben wir heute unsere Hausaufgaben gemacht.
Für die Versetzung in die K.O.-Runde hat das aber nicht gereicht. Auch weil es Bundestrainer Flick nicht gelungen ist, seiner Offensive genug Selbstvertrauen einzuimpfen, um effizient zu sein und die vielen guten Möglichkeiten kaltschnäuzig zu nutzen. Setzen. 6.
Es war oft so, dass wir vorne viel zu viele Chancen für unsere Tore gebraucht haben und hinten zu einfach Tore kassiert haben.
5 Gegentreffer in nur 3 Partien. Auch weil es Flick nicht geschafft hat, eine wirklich stabile Abwehr aufzustellen. Eine, die nicht bei der kleinsten Irritation auseinanderbricht. Bis zuletzt hat Flick an seiner Viererkette herumgebastelt. Die DFB-Elf hatte mehr Rechtsverteidiger als WM-Spiele. Setzen. 6.
Als Mannschaft haben wir defensiv nicht funktioniert. Das muss man so ganz ehrlich sagen.
Und das wurde auch gegen Costa Rica noch einmal überdeutlich. Knackpunkt aber bleibt das verlorene Match gegen Japan.
Wir haben uns in diese Situation natürlich selbst reinmanövriert, durch die Niederlage im ersten Spiel.
Vorrunden aus. Neuerlicher Tiefpunkt für unsere einst ruhmreiche Nationalmannschaft, die laut ihres Abwehrchefs ganz grundsätzliche Probleme hat.
Diese letzte Gier, dieses etwas Dreckige. Das fehlt uns.
Darum umso wichtiger eine saubere Aufarbeitung des Desasters. Denn die traurige Schlussbemerkung im WM-Zeugnis lautet: Die Deutschen haben das Weiterkommen nicht verdient.
Stefan, diesem Urteil schließt du dich an?
Also erstmal 3 Euro bitte.
Ja.
Für vorhin.
Kommt. Ja, wir dürfen die Dinge nicht vergessen. Alles gut. Oh, ja, warte. Kassenwart.
Dann Essenberg. Vielen Dank für die nette Einleitung bezogen auf meine Person.
Ja.
Finde ich gut. Und jetzt zu der Frage. Nein, Sie haben es nicht verdient. Sie haben phasenweise nicht schlecht gespielt, aber durch individuelle Fehler im Endeffekt sich selber bestraft, vor allem im ersten Spiel gegen Japan. Und wenn du es dann nicht mehr in der eigenen Hand hast, dann ist es schwierig. Und man hat es gesehen, wenn du abhängig bist von Spanien dann, die dann auch nicht liefern gegen Japan, dann bist du in so einer Situation drin, wo du dich erklären musst. Und dann ist es natürlich schwierig. Aber sie haben es nicht verdient, weiterzukommen, weil wenn Japan beide Spiele gegen Spanien und Deutschland gewinnt, 6 Punkte holt, dann haben die Japaner das verdient. Und die Spanier im Endeffekt auch.
Stefan, sagt da schon einiges. Gehst du da voll mit?
Ja, wenn du es eben nicht schaffst in einer Gruppe, die in meinen Augen nicht so stark war, wo wir im Vorfeld ja schon Japan, oh, müssen wir brutal aufpassen. Spanien, um Gottes Willen, Spanien ist ja wahnsinnig gut. Aber wenn man sich mal die Nationen wirklich einzeln anschaut, fand ich sie nicht so gut. Ja, und wir haben es trotzdem nicht geschafft, sowohl Japan zu schlagen, wie auch die Spanier zu schlagen. Costa Rica, bei aller Liebe, war mit einer der schwächsten Nationen in diesem Turnier. Und selbst da waren wir 2-1 hinten gelegen. Also da ist wahnsinnig viel nicht in die richtige Richtung gelaufen. Wie es der Stefan ja richtig gesagt hat, wir machen viel zu viele leichte defensive Fehler. Unerklärliche Fehler, wo ich sage, auf diesem Niveau darf es nicht passieren. Und das hat ja irgendwo Gründe, warum ich dann so den Faden verliere gegen Japan, wo ich doch 60 Minuten sehr dominant war, alles unter Kontrolle hatte und es dann nicht schaffe, das Spiel nach Hause zu bringen und dann wirklich ins Schwimmen gerate und schlussendlich dann auch nicht unverdient 2-1 verliere. Und das muss ja Gründe haben. Und klar, in meinen Augen sind da im Vorfeld einfach Dinge passiert, wo ich sage, diese 2-3% haben dann gefehlt, um dann eben die maximale Leistung auf den Platz zu bekommen. Und das muss sich die Mannschaft, aber eben vor allen Dingen auch die Verantwortlichen eben anheften.
Warum ist es Hansi Flick nicht gelungen, einen richtigen Stamm zu finden? Ja, das fing ja im Oman an mit dem Testspiel und dann war eigentlich jedes Mal irgendwas anderes, zumindest defensiv gab es irgendwie nichts, worauf man sich verlassen kann. Warum war das so ein Durchprobieren, ein Durchwechsel?
Ja, das ist die große Frage, die er sich, glaube ich, am Ende auch selbst stellen muss. Da hat mir bei ihm speziell auch auf der Pressekonferenz die Selbstkritik gefehlt und die Selbstanschätzung. Sind wir da
mit Mikro? Ich weiß es nicht. Hört man ihn? Sonst...
Ich höre dich.
Funktioniert nicht. So, jetzt kriegst du, bring mal rein.
Handfunke.
Jetzt kriegst du dein Reporter-Mikrofon. Da bist du ja, das ist ja das, was ist dein normales Handwerkszeug. Also nochmal.
Genau, also die Frage auf jeden Fall muss sich Hansi Flick natürlich selbst stellen. Da hat mir auf der Pressekonferenz die Selbstkritik auch ein bisschen gefehlt. Er hat sich dann ja hingestellt und gesagt, mein Trainerteam hat eine hervorragende Arbeit geleistet. Da haben mir dann diese eigenen Fehler ein Stück weit gefehlt. Und das wird ganz, ganz wichtig sein, dass er da selbst eben auch Selbstkritik zeigt und genau diese Dinge eben anspricht. Du hast es angesprochen, man hat in all den 1,5 Jahren es nicht geschafft, eine komplette Achse, eine Einheit zu finden. Allein, dass 4, 5 Rechtsverteidiger auf dieser Position spielen während des Turniers. Man hat den fatalen Fehler gemacht, im Oman eigentlich eine Reise zu machen, um sich ein bisschen zu akklimatisieren. 2 Tage sind komplett da drauf gegangen. Wir haben uns alle gewundert, warum die Mannschaft dort nicht gespielt hat, die auch im ersten Gruppenspiel spielen wird, warum dort versucht wird, nochmal rumzutüfteln und das irgendwie als Rehabilitationsmaßnahme so ein bisschen zu nutzen. Und das sind schon Fehler, die Hansi Flick sich auf jeden Fall anhören muss. Aber ich finde es ganz interessant, wir haben eben nochmal die Statistik uns angeguckt, Alex. Ne? Die deutsche Mannschaft hat, glaube ich, 67 Schüsse waren es am Ende aufs Tor gehabt, hat den besten
Expected Goals Wert und so, gar keine Frage.
Genau, also wenn man die Dinger macht, dann sitzen wir hier und sagen natürlich, sprechen da nicht von fehlender Haltung, Mentalität, aber es sind halt diese kleinen Bausteine, diese kleinen, man hat so das Gefühl, da kommt ein Windstoß und dann fällt diese Mannschaft in sich ein und das ist, glaube ich, ein großer Fehler.
Das ist ja der Grund, weshalb ich auch sage, man muss jetzt aufpassen, dass man nicht das komplette Haus einreißt, weil es definitiv Baustellen gibt und Dinge gibt, an denen man schrauben sollte. Aber man muss eben dann trotzdem sauber arbeiten, professionell draufschauen und dann eben erkennen, dass es ja kleine Baustellen sind. Die machen bei so einem Turnier dann eben den Unterschied, aber es ist trotzdem eben zu erkennen gewesen, dass da auch Dinge sehr, sehr gut funktionieren. Und ich glaube, ich finde einfach nur wichtig, dass man auch mit Blick auf diese jetzt so wichtig anstehende Heim-EM im Kopf behält, was eben auch gut funktioniert hat. Ich glaube, eine ganz große Lehre muss sein, dass du in so einem Turnier, in dem es eben erstmal nur drei wichtige Spiele gibt, aber die sind eben sauwichtig, dass du da mit einer klaren Formation reingehst. Da kannst du nicht sagen, wir gucken mal im ersten Spiel, wer Rechtsverteidiger ist, und dann, wenn das nicht so gut ist, dann nehmen wir den nächsten und dann den nächsten. Flexibilität ist ja schön und gut. Im Verein, das ist ja vielleicht auch eine Sache, an die Hansi Flick sich jetzt erst noch mal gewöhnen muss, als Cheftrainer der Nationalmannschaft und eben nicht als Cheftrainer des FC Bayern München. Da ist Flexibilität, Variabilität auf den Positionen und was die Formation angeht, ein großer Vorteil. Ich glaube, wir müssen jetzt für dieses Turnier und eben vor allen Dingen fürs nächste, für die Europameisterschaft festhalten, du musst eine Klarheit in der Formation, in der ganzen Auslegung haben, und du kannst nicht in ein Gruppenspiel reingehen und sagen, wir versuchen es jetzt mal mit Süle auf rechts und als nächstes wäre dann Kehrer dran und dann machen wir doch noch mal mit Kimmich was ganz anderes.
Also für mich ist, also wir haben die Chancen angesprochen. Ich glaube, Torchancen hatten wir genug. Wir haben es gesehen, gegen Costa Rica hat man dann zwar viele versiebt, hat aber am Ende auch 4 Stück gemacht. Am Ende ist die Abwehr für mich das Hauptproblem, und die war auch schon bei der Europameisterschaft das Problem, muss man ganz ehrlich sagen. Da haben wir 0-1 verloren gegen Frankreich, haben aber noch 2 Abseitstore bekommen. Gegen Portugal haben wir 2 bekommen, hatten noch einen Schuss, glaube ich, irgendwie ans Lattenkreuz. Also auch da muss man sagen, dann 2-2 nur gegen Ungarn. Auch da hat es schon nicht gelaufen. Und was ich nicht verstehe ist, wenn man 2 Verteidiger mitnimmt von Borussia Dortmund, eine Abwehr oder eine Formation besteht immer aus einer Hierarchie. Und für mich ist da keine wirkliche Hierarchie in der Verteidigung. Ja, Antonio Rüdiger, das ist unser Mann, der vorne wegmarschiert. Ich finde, das ist ein guter Verteidiger oder auch ein sehr guter. Aber ob das wirklich der ist, der die Abwehr da hinten formiert, da stelle ich jetzt mal noch in Frage. Und wenn ich doch schon 2 Spieler von Borussia Dortmund mitnehme, dann nehme ich meines Erachtens auch noch den dritten mit und sage, pass auf, die Jungs sind wirklich eingespielt. Da ist klar, wer der Boss ist. Und dann haben wir zumindest schon mal eine Formation, die auf einem gewissen Niveau funktioniert. Weil das, was wir da haben, haben wir gesehen, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen ist die Abwehr absolut das Schlüsselelement für mich.
Also, plakativ gesagt, mit Mats Hummels wäre alles anders gewesen.
Nee, das will ich nicht sagen. Also, aber trotzdem ist es ja so, wenn du doch eine Formation hast, die eingespielt ist und die sich kennt. Und das ist ja das Problem. Es hat irgendwie Spiele gegeben, da mal ein Freundschaftsspiel und da mal eins. Hat man den eingesetzt und den, und dann ist das Spiel gegen den Oman. Ist ja vollkommen richtig, was gesagt wurde. Ja, wie soll es denn dann, wenn es drauf ankommt, steht man ja nicht, dass man sagt, okay, jetzt ist alles klar, wie wir zu laufen haben, wer das Sagen hat. Es geht ja auch um, so kenne ich das zumindest aus meiner Amateurtruppe, in der Viererkette um Kommandos. Einer muss ja die Kommandos geben, einer muss ja sagen, wir machen das, klar, sind da alle beteiligt, aber ich habe trotzdem das Aussortieren oder das Nicht-Berücksichtigen in dem Fall nicht ganz verstanden.
Das wollte ich eben auch sagen. Entscheidender oder ganz springender Punkt. Jetzt Mikro jetzt.
Jetzt ist das ja, auch aus. Da. Die wollen dich irgendwie nicht auf dem Sender haben.
Ja, ja, versuchen wir es nochmal. Also das ist auf jeden Fall ein ganz springender Punkt. Und da hat Hansi Flick schon den ersten großen Fehler gemacht, ihn nicht mitzunehmen aus, und das ist ja auch ein großer Diskussionspunkt, aus Harmoniegründen, weil er eben Angst hat. Rüdiger und Hummels sind nicht die besten Freunde. Da gab es 2018 schon mal Krach. Er ist jemand, der immer wieder den Finger in die Wunde legt, der nervt. Das macht er auch beim BVB. Er hat deswegen da auch nicht die besten Freunde. Aber er ist einer, der absolut ans Leistungslimit geht und immer an den Erfolg denkt. Und da den besten Spieler vom BVB in der Abwehr nicht mitzunehmen und dafür aber Süle und Schlotterbeck einzusetzen, das ist schon ein Fehler, den man gemacht hat und den sich Hansi Flick...
Wurde ja Jogi Löw auch häufig vorgeworfen, dass er das Leistungsprinzip bei seiner Kaderzusammenstellung außer Acht lässt. Das geht ja dann in eine ähnliche Richtung.
Auch nicht nur bei der Kaderzusammenstellung, auch bei der Aufstellung dann im Turnier. Also Christian Günther war in dieser Saison der deutlich bessere Linksverteidiger, hat aber keine Rolle gespielt, hat dann David Raum festgehalten. Was ich nochmal zu der Harmoniefrage sagen möchte, das ist sein großes Plus, aber auch seine große Schwäche gleichzeitig. Also er hat eine Empathie für die Mannschaft, das hat ihn bei Bayern München stark gemacht und das schätzen auch die Spieler an ihm. Aber so hart er sein kann gegenüber Vorgesetzten, fragen wir mal Hasan Salihamidžić, wie er sich da verhalten hat, so weich ist er zur Mannschaft und das zog sich durch das ganze Turnier. Er wollte niemandem wehtun, er wollte... Dann Gündogan nicht opfern nach dem zweiten Spiel. Dann wird gesagt, dann spielen wir mit allen dreien. Dann beim dritten Spiel, was machen wir jetzt? Dann schieben wir Kimmich nach hinten Und am Ende hat er selbst noch Gedanken, wenn das WM aus schon vor Augen ist, dann bringen wir noch Matthias Ginter für 3 Minuten hinten rein. Das sind alle schöne Gesten, aber das ist nicht das, worauf es in einem Turnier ankommt. Und er hat es halt nicht geschafft, eine klare Linie durchzuziehen, eine klare Achse zu finden und für diese Mannschaft zu sagen, das sind jetzt meine Leute. Auch Thomas Müller wollte er nicht wehtun, indem er dann ihn weitergebracht hat, obwohl Niklas Füllkrug ganz klar in dem Moment das bessere Momentum hatte. Und diese ganzen Punkte zusammen sind am Ende für ihn zum Problem geworden, dass er diese Mannschaft zu weich geführt hat und damit halt nicht das durchgezogen hat, um diese Härte, die dann Antonio Rüdiger bemängelt, auch nicht der Mannschaft beigebracht hat.
Der Rüdiger hat es ja selber gesagt. Also er hat ja eigentlich genau das gesagt. Und dann muss man auch akzeptieren, finde ich, also wenn ich Erfolg haben will, dann denke ich, ist es mir doch klar, ist es toll, wenn da neben einer steht, den ich auch noch mag und zum Kaffeekränzchen einladen kann. Aber ich finde es, wenn der geil spielt, der Typ, und mich auch noch pusht und mir vielleicht auch mal auf den Sack geht werden und sagt, Alter, lauf mal ein bisschen mehr, dann akzeptiere ich das doch. Und ich glaube, dass der Antonio Rüdiger das auch akzeptieren würde. Oder akzeptiert hätte.
Ja, Flick hat die Mannschaft falsch aufgestellt, sagen viele. Vor allem an dem Beispiel Füllkrug machen das einige fest. Wie ist deine Haltung dazu, Lina? Hättest du das gerne gesehen, wenn er dann nicht nur später kommt als Joker, sondern eben dann vor allem gegen Costa Rica, wo du viele Tore schießen musst, wo du schnell den Spaniern zeigen musst, wir führen hier schon 3-4-0, damit die auf keine blöden Ideen kommen, wenn der von Anfang an gespielt hätte?
Schwierig zu sagen, weil er halt einfach jetzt dann auch neu in die Mannschaft reingekommen ist. Aber ich finde, er war ein positives Beispiel für diese Gier, für diesen Willen, der anscheinend in der Mannschaft ein bisschen so gefehlt hatte. Das hat man vor allem dann gesehen, wo er das Tor gemacht hat. Was für einem Willen er einfach den Ball da reingehauen hat. Und genau sowas hat die Mannschaft gebraucht. Und er ist da auch ein Stück weit vorweggegangen, aber es ist natürlich auch immer gut, so einen Spieler zu haben, der reinkommt. Und von daher konnte ich es auch verstehen, dass er jetzt gegen Costa Rica nicht mit ihm angefangen hat und er vielleicht versucht hat, ein bisschen mehr Klarheit in die Mannschaft reinzubringen, weil das ja gerade auch ein Punkt bei uns in der Runde war, dass das unheimlich wichtig ist. Und dann wäre es vielleicht nochmal ein Gesprächsthema gewesen, okay, warum bringt man jetzt einen neuen Nationalspieler direkt von Anfang an mit rein? Und ich finde auch, Thema Klarheit ist für so ein Turnier einfach unheimlich wichtig, weil ich auch beide Seiten betrachten kann. Wir hatten auch 2 Turniere, wo wir die Klarheit in der Aufstellung nicht hatten, die für uns dann auch eher negativ ausgegangen sind. Und jetzt im Sommer bei der Europameisterschaft hatten wir einfach die Klarheit in der Position, in der Rollenverteilung, und das hat uns einfach unheimlich gut getan, hat uns Sicherheit gegeben, und das ist auch eben ein Punkt bei Spielern, bei Spielerinnen, dass einem das ein Stück weit Sicherheit gibt, und das hat ja bei der WM leider ein bisschen gefehlt.
Ich hätte dazu eine Frage, müssen wir nicht vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn es um die Rollenverteilung geht, wenn es um die Zusammensetzung geht, wenn du jetzt sagst, Mats Hummels hätte dabei sein müssen und irgendwie muss das funktionieren mit Rüdiger und Hummels, auch wenn die beiden keine guten Freunde sind. Wir haben ja zum Beispiel bei euch im Sommer total gelobt und eben kennengelernt, was so ein Mannschaftszusammenhalt ausmachen kann, also wie man da auftritt. Und du kannst es ja selber noch viel besser beschreiben. Wir haben trotzdem, glaube ich, als wir die Spiele gesehen haben und die Reportagen gesehen haben, gemerkt, was ihr da als eingeschweißte Einheit in der Lage seid, auf dem Platz dann zu machen. Das ist ja jetzt auch was angeklungen ist als Kritik. Irgendwie funktionieren sie nicht als Einheit und man hat nicht das Gefühl, dass da jeder für jeden kämpft. Das heißt also, der Punkt, wen nehme ich mit und wer könnte ein Störfaktor sein, ist ja offensichtlich weiterhin ein sehr, sehr wichtiger. Und vielleicht, also jetzt können wir natürlich schlau reden und sagen, ach, der Hummels hätte es bestimmt besser gemacht. Aber wenn Hansi Flick vorher schon wissen konnte, das wird das Klima auf jeden Fall sehr, sehr belasten innerhalb der Mannschaft, ist es dann nicht weiterhin nachvollziehbar, dass er das nicht gemacht hat? Also, also du hast es jetzt bei dir zum Beispiel im total Positiven erlebt. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht, ob Martina Voss-Tecklenburg 1-2 Mädels nicht mitgenommen hat, weil sie genau das eben nicht wollte, beziehungsweise dieses Mannschaftsklima schützen wollte.
Alex, wir kommen zu dem Thema, was die Unterscheidung ist zwischen dem, was die Frauen im Sommer gemacht haben, was die Männer im November, Dezember gemacht haben, kommen wir noch. Wenn wir das jetzt schon setzen, ist es vielleicht ein bisschen früh.
Wir müssen uns an den Fakten halten.
Ja.
Wir müssen uns an den Fakten halten. Und Fakt ist doch, dass wir im ersten Spiel mit der Dreierkette gespielt haben, dann stellt er ein paar Tage später um und geht auf Viererkette. Ja? Die Schuld wurde Schlotterbeck zugeschoben, wie auch immer. Was ja überhaupt nicht stimmte, in meinen Augen. Das sehen wir ja nachher noch. Fakt ist auch, dass er den Gündogan rausgenommen hat im ersten Spiel, was taktisch für die Balance im Spiel total verkehrt war. Ich glaube, das weiß er heute auch. Und Fakt ist auch, dass ein Füllkrug hätte spielen müssen im letzten Spiel von Anfang an. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Chancen und die Bälle, die da reingeflogen sind, dass er da ein oder zwei gemacht hätte und dann hätte er es wahrscheinlich zur Pause
schon... Aber warum hat er ihn nicht gestellt? Ist das die Loyalität, die er zu Thomas Müller hat?
Das muss er beantworten. Also sie setzen sich ja in der nächsten Woche zusammen und dann bekommen wir die Antworten. Wir können jetzt hier philosophieren und irgendwas. Warum hat er ihn nicht gestellt? Weil er bei Müller wahrscheinlich das bessere Gefühl hatte. Das sind Fakten übrigens, das sind Fakten. Ob Kimmich jetzt auf rechts spielt oder im Zentrum, das ist für mich im deutschen Spiel gar nicht so spielentscheidend, sondern spielentscheidend ist dann die Defensive. Und wenn du sagst, die Defensive, wo fängt denn die Defensive an? Wo fängt sie denn an? Genau. Und wenn ich vorne vier oder fünf offensive stelle, die es nicht verstehen und so nicht geschult sind, wenn ich den Ball vorne verliere, sofort hinter den Ball zu kommen, um das eigene Tor zu verteidigen, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem gegen Japan, gegen Spanien sowieso und gegen Costa Rica. Das ist ein Problem.
Stefan, das war aber genau der Grund, weshalb der Müller auch gestellt hat.
Und Fakt ist auch, wenn du vier, also du kriegst fünf Gegentore, du kriegst zwei gegen Costa Rica und zwei gegen Japan. Ja. Das darf dir nicht passieren. Da muss eine Null stehen oder vielleicht ein mit Glück, aber da muss eine Null stehen. Und dann hast du die Gruppe im Griff. Und das schaffen sie nicht. Und da fehlt die Balance und die fängt vorne an. Mhm. Nicht einfach nur die Viererkette oder Dreierkette, wie auch immer gespielt wird. Und Fakt ist nämlich auch, dass wir hinten alle Verteidiger nehmen können. Kein einziger hat das Prädikat Weltklasse. Das ist internationale Klasse, aber weit weg von Weltklasse. Ja. Das ist meine persönliche Meinung.
Aber also eine ganze Menge drin, Stefan, da sprechen wir gleich weiter drüber. Fakt ist, und wenn ich das so zusammenfasse, hat Hansi Flick schon seinen Anteil an diesem Ausscheiden. Und das wollen wir gleich auch noch weiter vertiefen. Hansi Flick haben wir gehört, aber gehen wir erstmal rüber zu Jana oder doch nicht? Oder machen wir Werbung? Das müsst ihr mir sagen. Also Jana Wosnitz hat nämlich noch ein paar Reaktionen.
Patrick wird das Mikro abgedreht, bei mir fängt die Band an zu klimpern. So geht's auch. Ne? Weiß jetzt nicht, was besser ist. Schauen wir mal. Also die ersten Spieler haben sich nach diesem WM-Aus auch schon zu Wort gemeldet. Ich will mal zwei beispielhaft hier vortragen und beginne mit Manuel Neuer. Der sagt natürlich auch, der Schmerz und die Enttäuschung sitzen tief. Es ist brutal frustrierend, dass wir die Leistung nicht konstant abrufen konnten. Und es wird noch einige Zeit dauern, das alles zu verarbeiten. Er bedankt sich natürlich dennoch für die Unterstützung der Fans. Bei Mario Götze fällt die Analyse noch etwas detaillierter aus. Er sagt, dass insgesamt die Performance vom Team besser war als das, was als Resultat dann dabei unterm Strich herausgekommen ist. Er möchte das damit aber auch nicht entschuldigen, denn am Ende des Tages hat man einfach zu viele Fehler in den falschen Momenten gemacht und daran muss man jetzt in Zukunft arbeiten. Für ihn selbst war die Rückkehr ins DFB-Team natürlich ein ganz besonderer Moment, insbesondere um das Versöhnchen Romy zu feiern. Ja.
Soweit also Reaktionen der Spieler. Wir machen gleich weiter hier in der Runde, schalten zu Jürgen Klinsmann, der in Katar dann uns Rede und Antwort stehen wird, der auch eine interessante Sicht in diese Thematik oder in diese Runde bringen wird. Wir freuen uns sehr darauf, dass er gleich mit uns spricht. Und Sie sollten, wenn Sie Lust haben, auf 75.000 Euro Sport1 Weihnachtsgeld jetzt gut aufpassen. Und dann sind wir gleich wieder zurück und besprechen weiter diese doch sehr bescheidene Weltmeisterschaft-Performance der deutschen Herren-Nationalmannschaft. Kurzen Moment Geduld, bis gleich. Der WM-Doppelpass geht in die nächste Runde. Ich freue mich, dass Sie weiter dabei sind. Hier bei uns im Airport hinten in München. Stefan, du hast gerade schon relativ deutlich ein paar sportliche Themen aus dieser Mannschaft angesprochen. Und wenn wir jetzt noch mal auf Bilder gucken aus dem letzten Spiel. Costa Rica, klar, wir haben gewonnen. 4-2 haben diese Minimalanforderung mit zwei Toren Abstand zu gewinnen erfüllt. Trotzdem gab es da eben auch Szenen, wo man alle Probleme letztlich defensiv erklären kann. Wir gucken mal drauf.
Genau. So, hier ist auch so ein typisches Beispiel dafür, wie man sich im Zweikampf eben kurz vor dem Tor nicht verhalten sollte. Also in Havertz in dieser Szene mache ich gar keinen Vorwurf, weil er im Rückwärtslaufen ist bei diesem Luftzweikampf. Das ist schwierig, da Höhe zu gewinnen. Aber wir gucken jetzt auch hier mal auf Niklas Süle. Ja, 1,95 Meter. Ja, klar größer als sein Gegenspieler und lässt sich relativ einfach abkochen bei diesem Kopfballduell. Nachher ist es ein bisschen glücklich, wie das Tor fällt. Aber das ist so symptomatisch, eben im Zweikampf dagegen zu halten. Und damit fängt der Fußball an, Zweikämpfe zu führen und dementsprechend auch eine gewisse Härte reinzukriegen. Und das haben sie bei dem Gegentor nicht geschafft. Noch extremer war es natürlich dann bei dem zweiten Tor der Japaner, was für mich das entscheidendste Tor war in dem Turnier der deutschen Mannschaft.
Auch das können wir uns noch mal anschauen. Markus, du als auch ehemaliger Abwehrspieler, was sind die Probleme, die du da erkennst?
Die Frage für mich, die kann ich jetzt eben von hier nicht beantworten, ist, gibt es ein Kommando, dass ich stehen bleibe?
Rüdiger hat den Arm oben.
Ja, aber Niklas Süle macht es eigentlich richtig. Du hast keinen Druck auf den gegnerischen Ball. Und das ist ein Einmaleins des Verteidigens. Dann muss ich abkippen, weil ich nicht in diese Situation kommen will. Ich kippe vorher ab.
Was heißt abkippen?
Also sprich, ich nehme das Tempo vom Gegenspieler auf, schon wo er antritt, damit ich eben nicht in diese Situation komme. Niklas Süle macht es in meinen Augen richtig.
Aber was macht er da richtig?
Er ist derjenige, wo abkippt, weil eben kein Druck ist. Jetzt weiß ich natürlich nicht, gibt Antonio Rüdiger ein Kommando? Das kann ich von hier nicht beantworten. Er bleibt nämlich auch stehen. Niklas Süle kippt ab. Also war das Kommando zumindest nicht so laut, dass er auf der Linie stehen bleibt und ihn ins Abseits läufen lässt.
Aber ich habe mal eine kurze Frage. Das war doch ein ruhender Ball, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, eben.
Da kann ich doch als Verteidiger, wenn ich da,
Da
kann ich ja wirklich eine Woche warten, bis der Ball da ankommt. Ich meine, wenn ich so hoch stehe und der eine steht dann noch 5 Meter dahinter, dann frage ich mich ja wirklich, was haben die denn da abgesprochen? Also,
Sie wollten auf Abseits spielen.
Genau. Ja, aber doch nicht
bei dem, aber warum denn bei so einem ruhenden Ball auf Abseits? Das ist ja das, was ich sage. Ist ein ruhender Ball. Der läuft an, in dem Moment kippe ich als Verteidiger ab, weil kein Druck auf dem Ball ist. Von einem Stürmer, weil es ein Freistoß ist. Also kippe ich ab. Ah. Dann komme ich in die Situation gar nicht, weil den köpfe ich weg oder klären mit dem Fuß, whatever. Ja. Aber durch das, dass diese zwei Rüdiger und Schlotterbeck stehen bleiben und Niklas Süle hebt es abseits auf, genau, weil er eben abkippt, ist eben die Frage, gab es ein Kommando oder nicht?
Also in meinen
Augen, stehen bleibt, wäre es abseits gewesen.
Ja. Aber in meinen Augen gab es ein klares Kommando von Rüdiger. Er ist der Abwehrchef.
Oder
er
ist nimmt der Arm nur um den Schiedsrichter?
Und Süle als...
Er hebt den Arm hoch, wo der Ball geschlagen wird. Du musst es ja vorher absprechen. Ja,
aber der Süle muss doch vorher schon die Linie halten. Der ist ja schon viel zu tief drin, als der Ball gespielt wird.
Er kippt ab in dem Moment, als der Spieler anläuft. Kippt er ab.
Ja, aber 5 Meter. So,
jetzt ist die Frage, ja, alles richtig gemacht, wenn es kein Kommando gab.
Ich kippe auch gleich ab.
Wenn es ein Kommando gab, macht Niklas Füllkrug, macht einen Fehler. Ich habe es verbal nicht gesehen, er hebt die Hand hoch, als der Ball gespielt wird, so quasi zum Linienrichter, hey, pass mal auf, der steht da 5 Meter abseits, sieht aber gar nicht im Rücken, dass Niklas Süle abgekippt ist.
Aber trotzdem, der Süle muss doch die Linie vom Rüdiger in dieser Situation von Anfang an schon halten.
Die hat er am Anfang.
Der steht 5 Meter drin.
Oder noch mal sehen? Oder einer muss sagen, hör mal, Kollege,
geht aus rechten Gründen
nicht, oder schick mal hin. Also im Endeffekt ist das, wenn man nicht genug kommuniziert.
Ich kippe auch gleich ab. Genau, das ist der Punkt. Haben sie gesprochen oder nicht? Zwei, weil Rüdiger sieht natürlich Schlotterbeck, sagt, ja, wunderbar, der ist auf meiner Linie. Der steht 5 Meter im Abseits, weil ich nicht sehe, was hinter mir ist. Also er schaut auch nicht, ist hinter mir, ist da alles auf meiner Linie oder hoppala. Ey, wir müssen zurück. Aber in dem Moment, das hättest du ohne Probleme.
Aber sie sind halt nicht eingespielt. Das ist ja so.
Genau.
Und wenn sie
Thema.
Nämlich eine eingespielte Truppe da hinten hätten, dann wäre klar, der gibt das Kommando und die anderen wissen genau, was zu tun ist. Und deswegen ist das meines Erachtens nicht konsequent. Konsequenz.
Aber warum schafft man das nicht, sich auch in der kurzen Vorbereitung auch über eine Nations League-Saison einzuspielen?
Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Wir hätten vielleicht klarer, also Hansi Flick in dem Fall hätte klarer sagen müssen, das ist meine Grundformation. Vor allen Dingen, was die Rechtsverteidigerposition angeht, da ist Niki Süle ja auch so ein bisschen reingekommen, weil er gesehen hat, ach, bei Dortmund funktioniert das teilweise gar nicht so schlecht auf dieser Rechtsverteidigerposition. Das hat sich aber alles erst entwickelt. Für mich das am schwierigsten zu verstehende, dieses erste Tor, was wir jetzt gerade gesehen haben gegen Costa Rica, war ein Beispiel. Das aber eben auch ist, dass wir in manchen Momenten einfach nicht wach gewesen sind. Ich bin voll bei dir, Markus. Man muss echt vorsichtig sein bei der Fehleranalyse, weil man nicht weiß, ob ein Kommando da war oder nicht. Einer von beiden hat definitiv einen Fehler gemacht, aber wir wissen nicht welcher. Entweder das Kommando war nicht klar genug oder Niki Süle hat es überhört oder war nicht wach genug. Dieses Kopfballduell verlieren von Havertz finde ich auch nicht problematisch, weil du kannst eben auch mal ein Kopfballduell gegen körperlich stärkeren Gegner verlieren. Was danach passiert, sowohl Süle als auch Füllkrug und Klostermann sind noch mit dabei gewesen, gehen nicht mit ihren Leuten mit. Also dieses, ach ja, jetzt haben wir das Kopfballduell verloren und ich hätte hier noch an meinem Mann dran sein müssen, die dann am 5-Meter-Raum die Sache so schwer machen, auch für Manuel Neuer. Das sind Sachen, die, also jetzt mal ganz hart formuliert, die passieren dir mal in einem Testspiel, dass man nicht komplett wach gewesen ist, aber in der WM-Partie, in einem Gruppenspiel, kann ich mir das eigentlich nicht erklären, dass man nicht hundertprozentig da ist, dass man kurze Momente hat, in denen man vom Konzentrationslevel her nicht auf der Höhe ist. Das ist für mich was nicht Erklärbares in diesen Spielen gewesen.
Es sind ja auch noch zwei Fehler, die nach dem Japan-Tor sind ja dann auch noch zwei Fehler passiert. Ich meine, Schlotterbeck, klar, der kommt dann ein bisschen ins Hintertreffen. Diesen Ball leitet er so ein bisschen Begleitschutz, hat dann wahrscheinlich auch im Hinterkopf, oh, ich habe schon 3 Elfmeter in meiner Nationalmannschaftskarriere verschuldet, dann fehlt vielleicht da auch nochmal der letzte Prozentpunkt. Und dann Manuel Neuer, über den müssen wir an der Stelle auch sprechen, ist für mich über Jahre hinweg der beste Torwart der Welt gewesen, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber aufs kurze Eck, er bekommt den Ball nicht hoch, der ausgerechnet noch die Schulter ist, wo er verletzt war. Das sind dann auch nochmal zwei Punkte, wo man natürlich besser verteidigen, das Tor verhindern kann. Also jetzt nur über diese eine Szene, Süle, zu sprechen, sicherlich, aber ja, da gibt es auch noch zwei Sachen.
Weil das war schon entscheidend. Das war entscheidend für den Turnierverlauf. Das ist so.
Ja, Hansi Flick hat 16 Abwehrketten in 19 Länderspielen aufgestellt. Und da hatte ich das Gefühl, morgens beim Frühstück denkt er sich, ach, der Niki, der macht das doch in Dortmund gut. Probieren wir das heute auch mal hier. Und das kann doch kein Konzept sein.
Das glaube ich ehrlicherweise nicht.
Ja, aber er hat es nicht einmal vorher geübt. Warum? Wir spielen Nations League, da wird immer gesagt, ja, die Nations League dient der Vorbereitung der WM. Wir machen Sommertrainingslager in Marbella, wir fliegen in Oman. Aber alles wird irgendwie so dahergemacht und spielt der Thilo Kehrer 1000 Minuten und noch was. Aber dann im ersten WM-Spiel probiere ich mal plötzlich nochmal ganz was Verrücktes aus. Und dann stimmt die Abstimmung halt nicht zwischen Süle und den Innenverteidigern bei so einer Situation. Lina
schüttelt den Kopf da, ne? Das ist.
Ich schüttel den Kopf bei was? Bei den Eltern. Ja. Na, ich finde es auch schwierig, das jetzt zu diskutieren und auch richtig einzuordnen. Ich meine, ich bin keine Abwehrspielerin, zum Glück nicht. Ist nicht meine Stärke, aber ja, ich finde es schon wichtig, eine gewisse Konstanz einfach in der Viererkette zu haben, weil es gerade im Defensivbereich halt auch viel darum geht, die richtigen Kommandos zu geben, eine gute Kommunikation untereinander zu haben. Ja, aber letztendlich kann ich es auch nicht beantworten, warum da immer so viel rotiert wurde. Ich glaube auch nicht, dass er das beim Frühstück entschieden hat, wen er jetzt da spielen lassen möchte. Ich glaube, vielleicht macht er sich da manchmal zu viele Gedanken auch einfach.
Auf jeden Fall ist die Defensive ein Hauptproblem. Wir haben nur 2 Länderspiele dieses Jahr gehabt ohne Gegentore. Das war eben Oman und Israel. In allen anderen Spielen gab es Gegentore. Und jetzt ist die Frage, was ziehen wir für Schlüsse draus? Was heißt es auch personell? Welche Spieler brauchen wir noch für die Zukunft und welche vielleicht nicht mehr? Du hast eine These, Stefan, bei T-Online aufgestellt, die wir uns gerade auch mal anschauen können. Also Hansi Flick muss auch, und da waren wir ja gerade bei Patrick, auch über Manuel Neuer nachdenken und überlegen, ob eine Veränderung im Tor der Nationalelf angebracht wäre. Warum muss er über ihn nachdenken?
Ja, das ist ja die Aufgabe jetzt vom Hansi Flick. Er wird im März 37. Ich glaube, wir können sehr froh und stolz sein, dass wir ihn im deutschen Tor haben oder hatten. Er hat den Fußball als Torwart schon revolutioniert, das muss man ganz klar sagen, verändert. Hat da klare Zeichen auch gesetzt, aber er hat auch viele große Verletzungen gehabt in der Vergangenheit. Also nicht Kleinigkeiten, sondern die ihn wirklich über Monate hinweg verfolgt hat. Und dann immer wieder zurückzukommen in einem Alter, ist jetzt nicht einfach. Und ich glaube, dass es einfach auch an der Zeit ist. Also Manuel Neuer hat sich ja nach dem Spiel hingestellt und hat gesagt, na, ich würde weitermachen. Ich glaube, das ist die Aufgabe von Hansi Flick, da eine Entscheidung zu treffen und nicht von irgendwelchen Spielern, die jetzt hingehen und sagen, ja, ich mache weiter. Das kann ja nicht automatisch heißen, also planen wir für die auch zum nächsten Turnier zur EM. Ich glaube, da muss Hansi Flick wirklich klare Zeichen setzen. Und Manuel Neuer in meinen Augen ist nicht mehr unantastbar.
Vor allem ist er auch der Kapitän
Also er ist ja auch derjenige, der mehr oder weniger die Mannschaft auf dem Feld auch führen sollte. Und ich finde, das ist auch eines der Themen, wo ich sehe, mir fehlt so ein wirklicher Führungsspieler. Jetzt sind wir wieder bei der Mentalität. Aber ich bin ehrlich, mir fehlt ja so ein bisschen. Das Spiel gegen Spanien zum Beispiel, ich würde mal sagen, die ersten 25 Minuten haben die Spanier den Ball, wie viel Prozent hatten sie? 75% Ballbesitz. Und da fehlt mir dann einfach mal so ein Stefan, den sitzt du gerade hier, so ein Stefan Effenberg, der mal so den Stinkefinger in der Tasche hat und einfach mal so ein
Hat er auch manchmal Dani, rausgeholt aus ja, der Tasche.
So, und einfach mal so ein Dani Olmo oder irgendeinen anderen. Ja. Und einfach mal so ein Dani Olmo oder irgendeinem anderen Spieler durch irgendeine Aktion, wie auch immer, das muss ja nicht unfair sein, aber einfach mal zeigt, pass mal auf, Freunde, so einfach ist das hier nicht. Und das ist so ein bisschen, was mir da fehlt. Wir haben ja über Gündogan gesprochen, auch ja. Wie heißt er, der in einem zweiten Spiel reingekommen ist, hinten von Bayern München, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Goretzka. Ihr wisst, wen ich meine. Der hat ja dann auch in der zweiten Hälfte des Spiels mal ein bisschen körperliche Sprache, Goretzka, jetzt haben wir den, ja. So, den Leon. So, da hat er auch ein bisschen Körpersprache gezeigt, aber ich finde so ein wirklicher Spieler, wo ich sage, an dem kann ich mich auch orientieren als Mitspieler, wenn es mal nicht läuft, dann muss ich ganz ehrlich sagen, den sehe ich nicht. Jetzt sind wir wieder bei Füllkrug, ganz kurz noch eben. Der Füllkrug hatte ja wirklich in diesem zweiten Spiel genau diesen Stinkefinger so ein bisschen in der Tasche, hat den da reingehämmert und dann denke ich doch, geil, jetzt haben wir endlich einen und dann sitzt er wieder auf der Bank. Und das ist so ein bisschen, das ist eigentlich Manuel Neuers Aufgabe mit und deswegen sehe ich es ein bisschen wie du.
Also lass uns diese Führungsspieler-Thematik ruhig nochmal später aufnehmen. Mich interessiert trotzdem noch, wir hören, Jürgen Klinsmann ist gleich bereit in Katar, trotzdem nochmal die Personalie Neuer. Leistungsmäßig, würde ich sagen, gehört er immer noch da rein. Und die Frage ist ja immer in der Mannschaft auch eine Hierarchie. Manchmal musst du einen neuen Reiz setzen. Wie siehst du das denn?
Mir fehlt der Leistungsgedanke beim DFB.
Auch bei Neuer?
Auch er muss permanent hinterfragt werden. Ich finde, es ist wichtig, die besten Spieler auf den Platz zu bekommen, die aktuell am besten in Form sind. Und das fehlt mir. Man hat immer so das Gefühl, man will dem einen oder anderen nicht wehtun, obwohl er vielleicht gar nicht so gut drauf ist. Es ist ja richtig angesprochen worden, es sind Spieler dabei gewesen, die haben sämtliche Spiele gemacht und auf einmal spielen sie keine Rolle mehr. Ein Jonas Hofmann hatte mehr oder weniger eine Stammplatzgarantie ausgesprochen bekommen, ist auf einmal nicht mehr dabei. Und mir fehlt so dieses, okay, der Junge ist gerade gut drauf, den muss ich jetzt bringen, weil ich muss ja auch nur mal zuhören, was Spieler erzählen. Wie haben sie über Niklas Füllkrug gesprochen? Also der hat ja innerhalb von kürzester Zeit ein ganz, ganz hohes Standing in der Mannschaft. Und das muss ich als Trainer eben auch mit wahrnehmen und sagen, okay, der Junge bringt so viel Energie mit, der ist so gut drauf, der hat gerade das Momentum auf seiner Seite, den muss ich laufen lassen. Und das hat mir gefehlt.
Jetzt höre ich, ist uns zugeschaltet aus Katar, der ehemalige Bundestrainer. Da ist er, Jürgen Klinsmann.
Ja, hallo.
Jürgen, danke für deine Zeit. Wir müssen erst mal kurz einordnen. Du bist ja in einer Funktion da in Katar unterwegs, nämlich als, wenn ich es richtig sage, Chef einer technischen Arbeitsgruppe, als Spielbeobachter der FIFA. Ist das ungefähr richtig zusammengefasst? Und sag uns doch mal, was ihr da treibt.
Also so ungefähr ist es richtig zusammengefasst. Also ich leite die Technical Study Group, also die technische Abteilung der FIFA unter Arsène Wenger. Und wir analysieren alle Spiele bei dieser WM mit, also nicht nur Trainer, wir haben eine Trainergruppe übereinander, die alle Kontinente praktisch vertreten, Südamerika, Afrika, Asien, Nordamerika, natürlich Europa, unter anderem mit Duri Cha, den wir ja aus der Bundesliga kennen, Sande Olise, der vertritt Afrika, den wir auch aus der Bundesliga kennen, Farid Mondragon, der vertritt die südamerikanische Partei praktisch. Und so gehen wir von Spiel zu Spiel, sind unterteilt in zwei Gruppen. Eine Gruppe leite ich, die andere Gruppe leitet Alberto Zaccheroni aus Italien. Und dann sehen wir die Trends, wir sehen die Spiele ein bisschen mehr in der Tiefe, weil mit uns arbeiten eine große Gruppe an Datenspezialisten. Wir brechen dann die Spiele runter und sehen dann die Tendenzen, zum Beispiel, wie die Mannschaften sich taktisch verhalten, wie sie sich kompakt verhalten, wie die Trends der Tore sind, die Entstehung der Tore, alles das tun wir analysieren und es macht natürlich großen Spaß, weil es gibt nichts Schöneres, als von Stadion zu Stadion zu gehen und Fußballspiele zu schauen. Und so habe ich, ich glaube, jetzt schon über 20 Spiele live gesehen. Ist alles ein bisschen viel, aber natürlich. Ja.
Wie viele Spiele der deutschen Mannschaft hast du dir denn angeschaut?
Alle natürlich, da bestehe ich natürlich drauf. Ist ja gar kein Thema. Und ich kann mir auch gut vorstellen, warum man gerne die Schalte jetzt macht, um dieses Thema zu sprechen.
Genau, also was ist dir da aufgefallen bei der deutschen Mannschaft? Wir haben ja auch schon Statistiken bemüht, also Expected Goal Wert unglaublich hoch, wahnsinnig viele Torchancen rausgespielt, aber Effektivität fehlt und Probleme in der Defensive. Aber vielleicht lass uns doch teilhaben, was ihr wahrgenommen habt.
Ja, ich denke fast, es deckt sich 1:1 mit dem, was wir gesehen haben. Natürlich, die Mannschaft hat großen Aufwand getrieben, hat viele Torchancen herausgespielt, viele Versuche, Tore zu schießen, aber war nicht effektiv genug im Abschluss. Ne? Dann natürlich das Defensivverhalten, hast ein paar Fehler zu viel gemacht, dafür wurden wir bestraft. Aber auch generell das gesamte Auftreten im Sinne jetzt der Positivität, der Körpersprache, einfach Freude und Spaß zu haben, an dieser Weltmeisterschaft teilzunehmen. Das kam ein bisschen so rüber, als das nicht der Fall war. Und du bist nur, ich sage immer und habe das immer gesagt, du bist ein Kind deines Umfeldes, du reagierst immer auf dein Umfeld, je nachdem, wie das umgeben ist. Wenn du eine negative Stimmung um dich herum hast, wirst du auch negativ. Da kannst du noch so positiv sein, wie du möchtest. Und irgendwie hat es mir persönlich halt den Anschein gemacht, dass alles extrem negativ dargestellt wurde und das Gefühl war einfach von außen auf der Tribüne zu sitzen, war eine gewisse Nervosität, es war eine Anspannung da, die war nicht relaxed genug und ihr wisst, wie es ist im Fußball, wenn man wirklich an sein Maximum der Leistung kommen möchte, dann musst du im Kopf klar sein, du musst einfach Freude haben an dem, was du tust, um bei einer Weltmeisterschaft wirklich eine große Rolle zu spielen. Und mir hat es halt den Einschein gemacht, auch meine Trainerkollegen, wir haben das auch auf und runter diskutiert, natürlich, weil es ja eigentlich eine Katastrophe ist, dass Deutschland da sich nach der Gruppenphase verabschiedet. Wir haben das auch auf und runter diskutiert und haben gesagt, ja, aber so wie sie wirklich das Gefühl uns gegeben haben, da waren es einfach zu viele Gedanken im Kopf, der Kopf war voll. Ich sage jetzt nicht, die Flasche war leer, sondern der Kopf war voll. Und da kommen viele einzelne Punkte kommen da zusammen, die ihr natürlich jetzt auch gerade diskutiert, ja. Ist ja ganz klar. Und vor allem dann, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das alle gewünscht haben.
Aber wo müssen wir uns dann verändern? Wo müssen wir uns verbessern? Ich kann mich erinnern, als du damals 2004 übernommen hast, da gab es 2002 eine WM, wo man Vize-Weltmeister wurde, dann eine Europameisterschaft, die nicht gut lief. Rudi Völler hat dann gesagt, ich höre auf. Dann kam Jürgen Klinsmann mit seinem Team und dann habt ihr eine ganze Menge verändert. Dinge verändert, die vielleicht auch Erfolge ermöglicht haben in den Jahren danach. Ist jetzt wieder so ein Punkt, wo man Grundlegendes machen müsste, aus deiner Sicht?
Ja, also Florian, das ist für mich ganz, ganz schwer zu beurteilen. Jetzt aus der Ferne, ich bin hier mitten im Turnier. Ich spüre das Turnier hier. Für die Leute, die hier vor Ort sind in Katar, sieht das alles ganz anders aus. Wir gehen von Spiel zu Spiel und haben auch einen Blick auf all die anderen Mannschaften. Es ist immer so gewesen in unserer Geschichte, glaube ich, dass nach einem sehr, sehr erfolgreichen Turnier wie ein WM-Gewinn es irgendwie immer ein bisschen Schiffbruch gab. Es ist uns ja auch passiert mit unserer 1990-Gruppe, die in Italien Weltmeister wurde. 94 haben wir vergeigt, 98 haben wir vergeigt. Dazwischen wurden wir zwar Europameister, 96, aber auch da war nicht alles Gold, was glänzt. Jetzt generell das zu analysieren aus der Ferne, das kann ich gar nicht. Ich glaube, das sind genügend Leute bei euch vor Ort, die das jetzt mal durchdiskutieren. Was hat gepasst, was hat nicht gepasst? Und dann ihre Schlüsse daraus ziehen. Es ist natürlich eine besondere Konstellation mit uns in Deutschland, dass wir in anderthalb Jahren die Europameisterschaft vor Ort haben. Und jetzt alles über den Haufen zu werfen, ich weiß jetzt nicht, also es ist einfach nur jetzt mein Bauchgefühl, ob das das Richtige ist. Also ich denke, dass der Hansi Flick ein sehr, sehr guter, feiner Trainer ist und auch ein feiner Mensch ist. Das hat er bewiesen beim FC Bayern. Wie jetzt die gesamte Konstellation beim DFB ausschaut, kann ich von außen jetzt gar nicht beurteilen im Moment. Damals 2004 war das eine ganz, ganz andere Situation, glaube ich. Da war es wirklich nötig, einen kompletten Umbruch zu machen. Aber wir haben nur praktisch 18 Monate bis zur Europameisterschaft in unserem eigenen Lande. Und das muss jetzt natürlich alles sehr, sehr gut überlegt sein, wie sehr Veränderungen jetzt angesagt sind oder ob man das mit der Mannschaft dann korrigiert, indem es nochmal einen kleinen Umbruch gibt. Ich sage einen kleinen, weil du kannst ja jetzt wirklich nicht alles über den Haufen werfen und vor allem nicht mit einer Generation an Spielern, die ja wirklich erst noch zum, ich sage jetzt mal, zum Blühen kommt. Wir haben ja viele Spieler dort, die sind jetzt Mitte 20, die haben eigentlich das ganz Große noch vor sich. Und das wird alles erst noch kommen, dass es vielleicht jetzt irgendwie nicht zusammengepasst hat, aus welchen Gründen auch immer, wie jetzt schon vorher besprochen, das ist schade. Aber das ist einfach jetzt mal so von der Ferne aus mein Gefühl.
Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Wir grüßen und wünschen noch viel Spaß beim Fußballschauen und beim Analysieren mit den Kollegen. Grüße nach Katar an Jürgen Klinsmann, meine Damen und Herren. Dankeschön, Jürgen.
Danke, tschüss miteinander, tschüss.
Wir werden die Gedanken, da war ja eine ganze Menge Thesen auch drin, gleich hier noch in der Runde vertiefen. Zunächst kommt aber Anna Dollack, die informiert uns über die Quoten für die Spiele, die anstehen. Und dann machen wir hier weiter in unserer Runde beim WM-Doppelpass. Anna, bitte. Vielen Dank, Anna. Und wir nehmen noch mal so ein bisschen mit, was Jürgen Klinsmann gesagt hat, was ich hochinteressant fand, dass er gesagt hat, diese Arbeitsgruppe, diese Trainer haben wahrgenommen, die Körpersprache nicht gestimmt hat, dass offensichtlich die Freude an der WM teilzunehmen nicht so war. Und man ist ja immer das Ergebnis seines Umfeldes. Darüber sprechen
wir. Ich fand das super, was er gesagt hat.
Ja, genau. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen, weil da ist, glaube ich, eine Menge drin, was man vielleicht auch lernen muss für die nächsten Turniere. Klar, für die Heim-EM, da sind wir alle gerne dabei. Aber andere Nationen haben diese WM in Katar, glaube ich, anders angenommen als Deutschland. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind gleich wieder zurück mit vielen interessanten Ansätzen, die wir hier vertiefen wollen, bei uns im WM-Doppelpass. Bis gleich. Zurück im Airport Hilton beim Doppelpass, beim WM-Doppelpass. Wir haben ja gerade mit Jürgen Klinsmann gesprochen und er hat ja auch gesagt, einen kleinen Umbruch, glaubt er, müsste es schon geben. Wie seht ihr das? Wir hatten ja, du hattest das ja schon ein bisschen gesagt, Matze, aber Stefan, würdest du sagen, dass Neuer, Müller, Gündogan vielleicht, dass man darüber nachdenken muss, ob man natürlich da jetzt mal eine Veränderung herbeiführt?
Natürlich muss man darüber nachdenken.
Ja, aber wenn du darüber nachdenkst, würdest du sagen, die bleiben, müssen bleiben in der Nationalmannschaft oder wir müssen uns da jetzt mal neu aufstellen?
Also ich würde es schön finden, wenn die Spieler sich selber verabschieden würden und sagen würden, ich erkläre meinen Rücktritt. Was auch logisch wäre, weil wir haben ja auch noch ein Interview vom Thomas Müller, wo er es ja schon angedeutet hat. Aber ich glaube, es ist einfach an der Zeit, eben genau bei diesen oder an diesen Spieler ranzugehen, auf diesen Positionen Veränderungen herbeizuführen. Das ist ein Müller vorne im Sturm. Da sind wir offensiv sowieso gut aufgestellt. Und im Tor, wir haben Ter Stegen dahinter, einen Trapp dahinter. Warum denn nicht? Also das wäre mal ein Zeichen für auch die deutschen Fans zu sagen, wenn in anderthalb Jahren die EM gespielt wird, hier im eigenen Land, dann gehen wir den Weg auch wieder mit. Und ich glaube, dass es angebracht ist, das zu tun. Und wenn Gündogan sagt, nach dem Spiel, ja, keiner wollte den Ball haben. Also er spielt bei Man City, wo jeder den Ball haben will und wo er sich pudelwohl fühlt und genau sein Spiel auch spielen kann. Das findet er ja bei der deutschen Nationalmannschaft gar nicht. Und ich glaube, dass er auch höchstwahrscheinlich seinen Rücktritt dann erklärt. Aber das werden wir in den nächsten Tagen erfahren.
Wir wollen uns das, weil du es gerade angesprochen hast, auch mal anhören. Bei Thomas Müller war es interessant. Direkt nach dem Spiel, im ersten Flash-Interview, hat er eigentlich so eine Art Abschiedsrede gehalten. Wollen wir uns kurz mal anhören.
Ich weiß auch nicht genau, wie es weitergeht. Falls das mein letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, dann möchte ich noch mal ein paar Worte an alle deutschen Fußballfans, die mich all die Jahre begleitet haben, richten. Es war ein enormer Genuss. Liebe Leute, vielen Dank. Wir haben unglaubliche Momente miteinander gehabt. Ich habe in jedem Spiel versucht, mein Herz auf den Platz zu lassen. Allen Einsatz geliefert. Manchmal gab es Freudentränen durch meine Aktionen. Manchmal hatten die Zuschauer vielleicht auch Schmerzen im Gesicht, weil Aktionen nicht gelungen sind. Aber ich habe es mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein. Und alles Weitere muss ich jetzt erstmal sehen. Vielen Dank dafür.
Aber das sind doch Abschiedsworte, oder?
Ich finde vor allen Dingen erstmal, es sind total geile Worte. Also ich finde, das nach dem Spiel dann so formulieren zu können, ist eben auch was, was wahrscheinlich so nur Thomas Müller kann. Ich finde ganz wichtig, dass wir, du hast es ja gesagt, dass wir ihm dann eben die Entscheidung auch überlassen. Also er erinnert ja selber mit den Worten nochmal dran, was der Kerl uns auch für einen Spaß gemacht hat. Mit natürlich auch negativen Phasen, aber das ist eben einer der Leute, die ja das hergestellt haben in diesem Land, nämlich 2014, Weltmeisterschaftsgefühl, wir sind da alle dabei. Ja, ich meine, das war jetzt sowieso ein ganz anderer Kontext und eine ganz andere Atmosphäre. Aber das ist ja das, was wir jetzt 2024 wieder brauchen für die Europameisterschaft. Und was ich dann nur wichtig finde, wenn er solche Worte schon wählt, dann lasst uns dem jetzt diese 3, 4, 5 Tage und wenn es 7 sind, dann 7, dann können wir ja am Sonntag drüber sprechen, Zeit geben und ihn das selbst entscheiden zu lassen. Wer noch dabei ist, Manuel Neuer hat es anders formuliert, hat ja auch gesagt, wenn ich nominiert werde, dann bin ich weiter dabei. Der muss sich der Kritik aussetzen und der muss auch ganz klar unter das Brennglas, denn das sind Nationalspieler. Aber wer jetzt schon so andeutet, dass er eventuell seine Reise in der Nationalmannschaft beendet, dem sollten wir, glaube ich, auch zugestehen, dass er das dann selbst
verfügt. Warte kurz,
ich habe eine Frage.
Okay, bitte.
Ich habe mal eine Frage. Wenn immer darüber gesprochen wird, dass man als Nationalspieler zurücktreten muss, ist das denn früher eigentlich auch so gewesen? Also ist Lothar Matthäus auch irgendwann zurückgetreten oder Franz Beckenbauer? Oder sind die einfach nur irgendwann nicht mehr nominiert worden? Ich weiß nicht. Also wie, Stefan, weißt du das? Weil ich finde immer so, wenn das Leistungsprinzip gelten sollte, und da haben wir ja, hat ja auch Markus auch gesagt, dann muss es auch erlaubt sein, dass man einen Thomas Müller mit 36 mitnimmt, wenn vielleicht vorne, nehmen wir mal den Giroud von Frankreich, der ist wie alt? 35? 36? So,
sowas, ja.
Der performt immer noch, der schießt immer noch Tore, könnte man auch sagen, naja, der muss jetzt zurücktreten. Jetzt hat sich der Benzema verletzt. Also die Frage ist, warum muss man denn als Nationalspieler zurücktreten? Warum kann man nicht einfach sagen, ich habe das Turnier gespielt, es wird aufgearbeitet, ich gebe weiter Attacke und wenn ich nominiert werde, gebe ich für mein Land alles und wenn nicht, dann nicht.
Ich sag dir warum und es ist eigentlich relativ einfach. Wenn du in einem gewissen Alter bist und so viele Spiele auf dem Buckel hast und sagst, ich konzentriere mich jetzt wirklich nur noch auf meinen Verein, um da noch etwas Großes zu gewinnen. Also sprich jetzt bezogen auf Thomas Müller. Er würde wahrscheinlich seine Karriere um ein Jahr oder vielleicht 2 verlängern können, wenn er diesen Schritt, nämlich Rücktritt aus der Nationalmannschaft geht.
Toni Kroos hat es gemacht.
So. Das ist ja ein persönlicher Grund.
Ja, ich habe es ja auch gemacht. Also ich wurde ja einmal nach Hause geschickt. So, dann wollten sie mich ja zurückhaben, Erich Ribbeck.
Du wurdest nach Hause geschickt?
Kannst
du mich gleich mal dran erinnern?
Ich muss gleich mal abgeben.
Was hast du denn da gemacht?
Da hat er ja den Stinkefinger nicht in der Tasche.
Der Mittelfinger ist abgekippt.
So, Erich Ribbeck.
War falsch rum abgekippt.
Genau, umgekippt.
So, Erich Ribbeck und auch Rudi Völler wollten mich beide zurückholen. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich konzentriere mich voll auf den FC Bayern. Ich möchte mit den FC Bayern die Champions League gewinnen. Ich war in einem gewissen Alter, aber das hat meine Karriere noch mal um 1 oder 2 Jahre verlängert. Das ist der Grund dafür, wenn ein Spieler selber sagt,
aber das ist ja, aber wir fordern das ja jetzt gefühlt. Also das ist ja ein persönlicher Grund, das finde ich auch
in Ordnung. Aber ich habe eher ein Problem damit, wenn Spieler mehr oder weniger entscheiden können, ob sie jetzt weiter da machen oder weitermachen können. Also sprich, Manuel Neuer hat es ja auch gesagt nach dem Spiel. Ja, also wenn es weiter tönt, bin ich
wir
ja dabei.
Die
Hoheit in der Entscheidung muss immer der Bundestrainer halten.
Können wir uns mal gerade anhören, diese Interviews. Und bei Thomas Müller klang das dann nach dem Duschen und nach dem Umziehen in der Mixzone auch schon wieder ein bisschen anders. Das waren dann die Reaktionen der eben genannten.
Grundsätzlich habe ich meine Emotionen kundgetan. Ich bin auch sehr dankbar für die Reise bisher mit allen Begleitern, mit allen Fans. Aber es ist jetzt so, ich werde mich mit meiner Frau besprechen. Ich werde mir da schon ein paar Tage Luft geben. Ich werde mich mit Hansi Flick besprechen. Dann schauen wir weiter. Aber klar, der Stachel sitzt natürlich tief.
Ich gehe davon aus, dass ich weitermache. Also spricht nichts dagegen.
Ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ehrlich gesagt, jetzt auch so kurz nach dem Spiel ist die Enttäuschung natürlich noch riesig. Ich wollte mich voll auf das Turnier konzentrieren.
Das ist ja nicht nur eine Entscheidung der Spieler, sondern eigentlich musst du ja als Trainer auch letztlich dann vorgeben, so will ich es haben. Und dann kann es natürlich sein, dass sich das trifft mit der persönlichen Planung von einem Spieler. Das wäre besonders schön, aber das muss nicht zwangsläufig so sein.
Ja, der Stefan hat es ja richtig gesagt. Es muss die Hoheit des Trainers sein. Ja? Plane ich mit ihm, plane ich nicht. Und trotzdem bin ich ein Fan davon, es nicht vom Alter abhängig zu machen, sondern von der Leistung. Mhm. Da sind wir wieder beim Leistungsprinzip. Wenn ein Giroud mit 35 einfach noch gut drauf ist, dann muss ich ihn nominieren, weil er einfach die Leistung erbracht hat, nominiert zu werden. Mhm. Und jetzt kann ich natürlich mit Thomas Müller ganz offen darüber sprechen. Er sagt, pass mal auf, Thomas, ich sehe dich nicht in meinen Planungen für 2024. So, du wirst das ein oder andere Mal nicht nominiert sein. So, dann liegt es ja am Thomas zu sagen, du, darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, dann trete ich selber zurück. Oder ich sage, ich stelle mich dem Ganzen. Ja, okay, ja. Ich habe damit kein Problem. Wenn meine Leistung nicht stimmt, dann nominierst du mich nicht. Wenn sie stimmt, will ich aber dabei sein. Und wenn der Trainer dann sagt, ja, wenn deine Leistung passt, dann bist du auch mit dabei, dann spricht doch nichts dagegen, weiterzumachen.
Erinnert ihr euch daran, wann diese Hoheitskarte zum letzten Mal gespielt wurde? Mit der klaren Planung ohne welche drei Nationalspieler?
Ja, ja, klar.
Müller, Hummels, Boateng.
Ja, ja, also, das war Jogi Löw, der damals gesagt hat, wir müssen jetzt einen Schnitt machen.
Das ist jetzt wahrscheinlich die nächste Phase, in der sowas passieren kann. Ich würde ehrlich gesagt Ilkay Gündoğan weiterhin mitnehmen, weil ich ihn zu wichtig finde im Mittelfeld, auch wenn wir da eine besondere Qualität haben. Aber ich finde, dass er als Führungsspieler auf dem Platz aufgetreten ist, in einer anderen Form, als man das jetzt beispielsweise von dir kannte. Aber wenn man genau hingeschaut hat, wie er Kommandos gibt, was er da auch bei Manchester City, wo er mittlerweile auch eine Führungsrolle mit Kapitänsbinde innehat, wie er da auf dem Platz agiert hat, ich würde ihn weiter dabei behalten. Aber ich bin nicht der Bundestrainer. Der hat zumindest jetzt die Möglichkeit, klar zu sagen, das sind meine Planungen und die finden mit oder
Lina, ohne dich. Wie schwierig ist es denn für Spieler, Spielerinnen, selbst zu erkennen, wann irgendwas vielleicht besser zu Ende geht?
Ja, ich glaube, sehr, sehr schwierig, gerade wenn man schon so viele Jahre auf dem Buckel hat, sehr viel Erfahrung mit sich bringt, ist es schwierig, da eine eigene Meinung irgendwie zu treffen. Ich glaube, man muss da schon irgendwo zusammenkommen, man muss in die Kommunikation kommen. Ich finde nicht, dass es jetzt nur eine Entscheidung vom Bundestrainer ist, sondern dass, so wie Thomas Müller das auch gesagt hat, er wird sich seine Gedanken machen. Ich glaube, das steht ihm auch zu, weil er schon viel für das Land auch einfach geleistet hat. Und darf das dann auch einfach gegenüber Hansi Flick äußern. Und Hansi Flick wird da auch seine Meinung zu haben, wo es dann natürlich auch um Leistung geht. Da bin ich auch ein Fan von. Hm. Ist egal, wie alt man ist. Das, was zählt, ist eben auf dem Platz und auch, wie wichtig die Persönlichkeit dann auch einfach in der Mannschaft ist. Und da ist es dann... Ja?
Was war? Phrase? Was war? Hast du aufgepasst?
Ja, ja.
Was war?
Ja,
du darfst petzen.
Also erst die Phrasenpolizei.
Das, was zählt, ist auf dem Platz, habe ich, glaube ich,
gehört. Oh, aber das ist uns durchgerutscht.
Ich will Lina jetzt nicht reinziehen.
Warte, ich mache mal für dich, ja?
Oh, danke.
Ja, ich gebe dir mal drei aus.
Nein, aber zusammengefasst ist es einfach so, beide müssen miteinander reden. Trainer und Spieler und dann zusammen eine Entscheidung treffen.
Matze, wenn ich Bundestrainer wäre, bist du zum Glück nicht. Aber dann?
Wenn ich Bundestrainer wäre, dann würde ich ihm dann schon aussagen, würde ich dann auch das Problem...
Das war der davor.
Entschuldigung. Nein, aber ich verstehe trotzdem auch diesen, was du gerade gesagt hast, mit Hummels und Müller und Boateng. Auch das habe ich nicht verstanden, warum man sich immer diesem Druck aussetzt. Also warum sagt man nicht einfach, der nominiert wird, fährt mit. Wenn der Spieler nicht möchte, ist das ja in Ordnung. Wenn er sagt, ich möchte, dass meine Karriere verlängert wird, so wie Philipp Lahm es zum Beispiel gemacht hat. Das ist ja, kann man ja, oder muss man dann respektieren. Aber dieses, wir müssen jetzt aber, und jetzt muss man dem Spieler aber auch mal sagen, dass er jetzt, finde ich nicht, sondern aber einfach, genau wie Markus, wer am besten spielt, fährt mit.
Boom. Aber Patrick war dabei jetzt die ganze Zeit und hat ja auch ein bisschen wahrgenommen, wie die Stimmung in der Mannschaft ist und was da Führungsspieler oder wo sozusagen das Meinungsmonopol liegt und was es da für Friktionen vielleicht gab. Und manchmal ist es ja dann eben nicht nur die reine Leistung auf dem Platz, sondern auch, wie baue ich so eine Hierarchie in so einer Mannschaft, die dann dafür, sagen wir mal, gerade stehen muss oder die da herangezogen wird, um dann zu nominieren?
Ja, auf jeden Fall. Also was grundsätzlich in diesen arabischen Ländern, da ist man selbst immer wieder so ein bisschen überrascht, auch während wir Interviews führen und dann steht dann Thomas Müller oder ein Manuel Neuer, das sind die Personen, wo am lautesten Jubel aufbrennt.
Weltstars, ja?
Weltstars, Fans aus verschiedenen Ländern, die Trikots von denen tragen. Das vergessen wir, glaube ich, manchmal so ein bisschen, was das für Helden sogar noch über unsere deutschen Grenzen hinaus sind. Trotzdem sehe ich das schon auch so ein bisschen so, wir haben jetzt 2024 eine ganz, ganz wichtige Heim-EM vor der Tür und wir brauchen diese Aufbruchsstimmung. Und ich glaube, im Land eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen mit Thomas Müller, mit Manuel Neuer, das ist für mich jetzt aktuell schwer vorstellbar, auch leistungsbezogen. Ich glaube, diese Problemchen mit Schulter, mit Wehwehchen, die kommen dann mit 37, 38, wird das, glaube ich, nicht besser, auch jetzt bezogen auf Manuel Neuer. Und für mich gibt es aktuell eigentlich nur 4, 5 Spieler, die gesetzt sein müssen 2024. Das ist ein Jamal Musiala, der mich total begeistert hat. Das ist ein Florian Wirtz, den wir ja so ein bisschen vergessen, der auf jeden Fall auch zurückkehrt. Das ist für mich trotzdem Toni Rüdiger, der einer der wenigen ist, die dazwischen fegen, der ein Abwehrboss ist, der auch intern Dinge anspricht. Und dann wird es eigentlich fast schon eng. Dann hast du das Mittelfeld mit Kimmich und Goretzka und alle anderen Positionen darüber hinaus, die müssen hinterfragt werden und die müssen für mich neu zumindest auch in Frage gestellt werden.
Und da wir ja hier in dieser Runde auch alles hinterfragen, haben wir ja auch mit der Frage der Woche gefragt, wie halten Sie es eigentlich mit Ihrer Loyalität zu Hansi Flick? Ist der noch zu halten? Muss der weg? Soll der bleiben? Bin sehr gespannt auf das Meinungsbild. Jana, bitte.
Flo, in dem Fall einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einig sind. Es ist nämlich exakt 50-50. Also die Hälfte sagt, er trägt die Hauptschuld, die andere Hälfte nimmt ihn in Schutz. Wer nach dieser schwierigen WM ernsthaft über den Trainer redet, sorry, der hat sie nicht mehr alle. Also die Voraussetzungen für den Start als Bundestrainer waren für Hansi alles andere als einfach. Andere auf der anderen Seite sagen aber auch, wie kann man so wenig Reflexionsvermögen haben wie Hansi Flick? Es fehlt die Demut vor dem Amt des DFB-Coaches. Nach dem Ausscheiden sollte man mindestens seine Arbeit hinterfragen, einfach nur peinlich. Jetzt kommt es aber zum Wesentlichen, denn das Netz ist voll von Rücktrittsforderungen gegenüber Oliver Bierhoff. Auf ihn konzentrieren sich wirklich die meisten Meinungen. Als leidenschaftlicher Fußballfan habe ich mit Stolz der Nationalmannschaft zugejubelt oder auch bei Niederlagen gelitten. Ein Bierhoff hat es geschafft, dass in Deutschland kein Fähnchen mehr am Auto hängt und ein Ausscheiden bei einer WM fast egal ist. Und auch Marc findet, die Frage stelle ich mir nicht. Ich bin seit 18 Jahren da, da mache ich mir keine Sorgen. Das war ja die Antwort von Oliver Bierhoff bei den Kollegen der ARD nach dem Ausscheiden zu seiner Zukunft. Und da sagt Marc, wenn man wie Oliver Bierhoff so auf die Frage zu seiner eigenen Zukunft antwortet, könnte das Problem wohl kaum offensichtlicher mehr sein. Damit hat er eigentlich alles gesagt. Zustimmung also auch bei unseren Zuschauern hier in der Runde. Jetzt bin ich noch gespannt, was Sie zu Hause gesagt haben bei uns am Dopafon.
Ich glaube nicht, dass Flick gehen sollte, weil die Mannschaft sich eigentlich wenig vorwerfen kann. Sie hat gegen Spanien super gespielt, unentschieden gespielt, sie hat gegen Costa Rica gewonnen. Das Einzige, was man sich vorwerfen muss, sind die letzten 20 Minuten gegen Japan.
Ich glaube nicht, dass es so an Hansi Flick liegt, sondern eher an den Spielern, weil wenn man das Spiel sieht, das ist mehr eine alte Herrenmannschaft, die da spielt, aber keine Spitzenmannschaft. Da kannst du mit 60 Jahren noch mitspielen, so wie die über den Platz hüpfen.
Meine Meinung ist, dass der Herr Flick gehen muss. Es kann nicht sein, dass ein Bundestrainer mit dem Anspruch, Weltmeister zu werden, mit einer solchen Darbietung abgeht nach Hause.
Auf jeden Fall muss Herr Flick auch gehen. Der DFB braucht einen Neuanfang.
Es zeigt sich wieder einmal, dass ein guter Vereinstrainer nicht auch gleichzeitig ein guter Nationaltrainer sein kann. Hansi Flick hat einfach zu viele Fehler in Aufstellung und Auswechslung gemacht.
Ganz kurz hier in der Runde nur abgefragt, vielleicht mit Handzeichen. Gibt es jemand, der meint, Hansi Flick müsste gehen?
Nein.
Bei uns nicht. Aber Sie haben es gesehen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, 50-50 war das Meinungsbild zu Hause. Also Flick durchaus umstritten, aber zumindest diese Runde ist der Meinung, er hat Vertrauen verdient. Sie machen hoffentlich mit bei unserem Gewinnspiel. Geht um 75.000 Euro Weihnachtsgeld. Und danach gucken wir wirklich, was gibt es für andere Baustellen. Bierhoff ist ja gerade genannt worden. Was waren diese ganzen Begleitumstände mit One Love Binde und anderen Dingen? Wie viel haben die an dieser schlechten Vorstellung Schuld sozusagen, diese ganzen Nebengeräusche? Das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Jetzt holen Sie sich Ihr Weihnachtsgeld und dann sind wir gleich wieder zurück. Zweiten Advent hier bei uns im Airport Hilton zum WM-Doppelpass. Jürgen Klinsmann hat es vorhin mal gesagt in der Schalte,
Diese ganzen Nebengeräusche, ich habe es gerade auch angesprochen, dieses Thema One Love, die Diskussion darüber, welches Zeichen setzen wir denn, wie viel Anteil hat das? Hat zum Glück, finde ich, niemand aus der Mannschaft, aus dem Umfeld als Alibi genommen, aber wir als Beobachter von außen, was
würdest du sagen? Wir haben uns gerade darüber unterhalten in der Pause und wir sind schon der Meinung, dass er schon die Mannschaft schon blockiert hat und auch ein Stück weit belastet hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil dieses Politische sollte vorher abgearbeitet worden sein. Und das haben sie nicht geschafft, sondern haben es ein bisschen ein Stück weit mit ins Turnier getragen. Und das belastet die Spieler ohne Frage.
Sie haben es ja auf die Mannschaft mehr oder weniger projiziert. Und da hätte ich mir doch gewünscht, dass ein Oliver Bierhoff, ein Hansi Flick, aber auch der Präsident, vor allem der Präsident, sich hinstellt und sagt, so, die Mannschaft wird jetzt in Ruhe gelassen. Es wird keine Frage mehr dazu beantwortet von den Spielern, weil wir sind hier bei einer Weltmeisterschaft und da gilt der volle Fokus darauf. Und sie haben ja viele Dinge im Vorfeld haben sie ja getan. Und wenn ein Spieler eben, das war auch wichtig, ein Statement zu setzen, aber irgendwann muss da eben auch die volle Fokussierung auf dieses Turnier sein. Und dann darf ich mich nicht mit so einem großen Thema, das ist ja wirklich ein großes Thema, darf ich die Spieler nicht auf die Spieler produzieren, dass sie bis kurz vor dem Anpfiff noch sich überlegen, was machen wir denn jetzt eigentlich?
Und es war ein großes Thema in der Mannschaft.
Es war ein Riesenthema in der Mannschaft. Das wird an manchen Stellen so ein bisschen zu klein gemacht. Ich meine, es ehrt sie, dass sie das öffentlich zumindest nicht gemacht haben. Aber dieses Theater, einen Tag vorm Japan-Spiel, eine Stunde im Mannschaftshotel zusammengesessen. Wir haben jetzt auch nochmal neue Details erfahren. Meine Kollegen Felix Fischer und Kerry Hau sind ja immer noch auch in Katar, haben ein bisschen rumtelefoniert. Also es kam zu einem richtigen Knall in dieser Sitzung. Es gab mehrere Fraktionen. Es gab die Fraktion Leon Goretzka und Manuel Neuer, die sich als meinungsstarke Führungspersönlichkeiten auch sehen, die auch natürlich vor dem Turnier gesagt haben, wir müssen als Mannschaft Zeichen setzen, hinweisen. Und es gab mehr die Fraktion Gündogan, Rüdiger, die gesagt haben, wir wollen uns auf Fußball fokussieren, wir wollen das nicht machen. Es ist sogar so oder soll sogar so gewesen sein, dass aus dieser Mannschaftssitzung auch Spieler rausgelaufen sind und gesagt haben, ich mache das hier nicht mehr mit. Und dann war dieser kleinste gemeinsame Nenner eben, zu sagen, wir machen dieses Mund-zu-Symbol. Es gab erst Ideen vom DFB, die so ein bisschen rangetragen wurden, dieses Herz-Symbol zu machen, was Goretzka mal getan hat. Wir haben eben drüber gesprochen, Marcel, du ja auch. Dieses Goretzka-Zeichen war ja großartig nach dem Ungarn-Spiel letztes Jahr. Das kam aus der Emotion heraus, ein Tor geschossen, das Zeichen gezeigt. Und da finde ich so ein bisschen, ich habe diese Stimmung da ja im Land auch so ein bisschen mitbekommen. Es gab extreme WM-Stimmung, also das ist nicht so Katar und keiner interessiert sich für Fußball. Nur waren halt drei Nationen da, die gar nicht vertreten waren. Und das war Deutschland, das waren wir, das waren die Holländer so ein bisschen und die Dänen. Die hat man gar nicht gesehen. Die Argentinier sind mit 100.000 dort, die drehen am Rad und die blenden, ich sage nicht, dass das besser ist, aber die blenden diese gesellschaftlichen Themen so ein bisschen aus und fokussieren sich halt auf den Fußball. Und das mal völlig wertfrei gesagt.
Ja, aber was wollen wir denn jetzt? Also was wollen wir denn jetzt? Wollen wir jetzt sagen, man muss doch eigentlich kritisch sein und man muss das boykottieren? Also wir können ja jetzt auch nicht sagen, ich wollte es jetzt damit auch nicht machen, aber wir können Ihnen ja nicht vorwerfen, dass wir da nicht alle Party gemacht haben.
Überhaupt nicht, nein.
Ja. Nein. Also, das wollte ich nicht vorwerfen. Ja, aber du kannst ja nicht hingehen, jetzt in Bernd Neuendorf hingehen und sagen, wir machen das und wir ziehen es auch durch mit der One Love Binde, in aller Konsequenz, auch wenn wir eine Strafe bekommen von der FIFA und dann den Schwanz einziehen. Das geht nicht.
Ich glaube auch insgesamt, Alex, du kennst die Spieler ja auch oft persönlich. Wir muten, glaube ich, Spielern auch manchmal, sie sind Vorbilder, aber manchmal, das sind auch einfach gestrickte Jungs, die Fußball spielen wollen, die leider Gottes ein Turnier in Russland hatten, was völliger Murks ist, die ein Turnier in Katar hatten, was völliger Murks ist. Und die... Dankeschön, da habe ich meinen Applaus, danke.
Hast du gut.
Ja. So, und die sind natürlich in der Blütezeit ihrer Karriere, wie Goretzka und Kimmich, und haben dann jetzt so zwei blöde Turniere mit gesellschaftlichen Debatten drumherum. Deswegen glaube ich, dass man denen manchmal ein bisschen zu viel zumutet. Und wenn sie in jedem Interview darauf hinweisen und wenn sie das sagen, ist das viel wichtiger, diese Werte vorzuleben, als irgendwie dann einfach nur ein symbolisches Zeichen dann zu zeigen.
Mich interessiert da deine Haltung, Lina, weil ihr als Mannschaft, als Nationalmannschaft der Frauen, ja durchaus auch gesellschaftliche Themen auch mal immer mal wieder verbalisiert. Also glaubst du, dass das hinderlich war, letztlich, so wie das abgelaufen ist?
Ich glaube in dem Fall schon. Also ich meine, wir vergessen, glaube ich, manchmal schon, dass Fußballer auch noch Menschen sind und nicht nur Maschinen, die ihre Leistung auf den Platz bringen müssen. Aber ich glaube, man muss es schon noch mal ein bisschen separieren, die Männer und uns Frauen, weil wir natürlich ein bisschen weniger mit den politischen Themen zu tun haben und uns mehr darauf fokussieren, ja, gesellschaftliche Themen auch anzusprechen oder versuchen, uns in unserem Bereich immer weiter zu entwickeln. Und dafür stehen wir, glaube ich, auch. Dafür, ja, möchten wir in der Öffentlichkeit natürlich auch ja, immer wieder unsere Meinung zur Sprache bringen. Bei den Männern ist es, glaube ich, schon schwierig. Ja, ich meine, alleine jetzt die Diskussionsrunde hier, sowas kennen wir ja gar nicht. Unser Fußball wird ja gar nicht so auseinandergenommen wie bei den Männern. Deswegen,
das kommt vielleicht noch.
Ja, es wäre auf der einen Seite wäre es schön, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Auf der anderen Seite ist es dann schon erschreckend, mit wie viel man sich dann auch einfach noch beschäftigen muss als Fußballer. Es ist nicht möglich, sich nur auf den Fußball zu konzentrieren. Das gehört dann, glaube ich, auch einfach zum Job dazu, dass man damit irgendwie vernünftig umgeht, sich dazu zu äußern, aber auch innerhalb von der Mannschaft zu sprechen.
Okay. Und es gehört vielleicht auch bei einer Mannschaft eben dieser Überbau dazu, also ein DFB-Präsidium, auch ein Management einer solchen Nationalmannschaft, die vielleicht solche Themen bearbeiten und dann, wenn es drauf ankommt, bei so einem Turnier eben von der Mannschaft fernhalten, dass die sich in dem Fall dann auf den Sport konzentrieren kann. Und wir wollen uns jetzt mit diesem ja etwas größer gefassten Thema, mit diesem Überbau auch ein bisschen beschäftigen. Viele, viele Fans sagen ja, es darf jetzt kein Stein auf dem anderen bleiben. Wir müssen alles kritisch hinterfragen. Wir tun das, wie immer, mit einem kleinen Augenzwinkern. So schaut's aus.
Um eins gleich mal klarzustellen, Deutschland ist immer noch eine Turniermannschaft, nur eben sehr viel kürzer als früher.
Selbst schuld.
So schaut's aus. Machen wir doch mal einen kleinen Kassensturz. Hansi Flick sollte aus dem müden Papierflieger Nationalelf, der unter Vorgänger Löw jahrelang im Sinkflug war, in kürzester Zeit wieder einen Düsenjäger machen. Mit Bayern München ist ihm so etwas Ähnliches vor 2 Jahren perfekt gelungen. Mit der Nationalmannschaft nicht. Wenn ein Flugzeug ins Trudeln kommt, kann sich der Pilot mit dem Schleudersitz retten. Vielleicht muss man aber jetzt vor der nächsten Europameisterschaft auch mal das Flugzeug vor dem Piloten retten. Guten Flug, Herr Flick. So schaut's aus. Es gibt auch gute Nachrichten. Oliver Bierhoff ist unschuldig. Genau wie 2018 und 2021 ist die Fußballnationalmannschaft ausgeschieden, ohne dass Bierhoff irgendetwas dafür konnte. Das Wenige, was er in Katar zu erledigen hatte, rund um die berühmte Kapitänsbinde, hat er zwar miserabel gemanagt, aber das war nicht spielentscheidend. Bierhoff ist schuldlos, aber halt leider für die Spieler auch völlig nutzlos. Seine Erfolge liegen lange zurück, doch seit 2018 ist er das Gesicht des Scheiterns. Wir schlagen vor, dass er sich künftig weiter mit seinen Freunden, den Stakeholdern, trifft und einen Sponsorenvertrag nach dem anderen abschließt. Aber bitte, kein weiteres Krisenmanagement mehr durch Olli, den Krisenkonservierer. Und überhaupt, nutzlose Funktionäre im Dunstkreis der Nationalmannschaft dürfen gerne den Abflug machen. So schaut's aus. Traut jemand diesem Präsidenten den notwendigen Neuanfang zu? Wenn er die Aufarbeitung des WM-Debakels mit der gleichen Konsequenz durchführt, wie er die One-Love-Binde bei der WM durchgezogen hat, nämlich wie ein Wackelpudding auf dem Wasserbett, dann herzlichen Glückwunsch.
Ich bin großer Anhänger, wie gesagt, von klaren Verfahren.
Und die meisten Fans sind Anhänger von klaren Entscheidungen. Und die lauten hoffentlich, kein Schmusekurs mehr und alle Flaschen müssen weg. So schaut's aus. Ein kurzes Wort zur Mannschaft. Die Truppe kann bestimmt gut kicken. Bestimmt besser als die Vize-Weltmeister vor rund 20 Jahren. Aber in Sachen Mentalität, Stressresistenz und Konsequenz kann unsere hochtalentierte Bubi-Truppe von den alten Haudegen eine Menge lernen. Früher haben deutsche Teams beim Gegner Angst und Schrecken verbreitet, wegen ihrer Präsenz und Unerbittlichkeit. Unseren Jungs heute möchte man am liebsten immer über die Straße helfen. So sieht die Mentalität des Teams heute aus.
Ja, wir sind eine sehr, sehr liebe Mannschaft.
Und vor 20 Jahren waren es böse Mentalitätsmonster und die brauchen wir wieder. So schaut's aus. Das Abenteuer in Katar hatte kein Happy End. Vielleicht war zu viel Wohlfühloase und zu wenig Abenteuer. Die Spielerfrauen gingen ein und aus, begleitet von den Friseuren. Es hat mal wieder an nichts gefehlt, außer auf dem Platz. Vielleicht sollte die Wohlfühloase DFB mal ein bisschen grundgereinigt werden. Vielleicht geht ja dieser Facility Manager an Bord. Thomas Tuchel würde durchräumen, als Trainer oder Sportdirektor. Sein Sympathiegrad ist zugegeben überschaubar.
Die brutale Konsequenz, mit der er Defizite anspricht und, wenn man ihn lässt, auch bereinigt, könnte allerdings perfekt sein, damit sich der DFB von Altlasten trennt. So schaut's aus.
Viel drin. Alles zugespitzt, natürlich. Fangen wir mal der Reihe nach an. Stefan, diese Mentalitätsdebatte, die führen wir sonst immer nur im Umfeld vom BVB. Müssen wir die bei der Nationalmannschaft auch führen? Ist das ein Problem? Ich habe vorhin in der Einführung gesagt, kann man eigentlich so dieses Willensthema, diese Einstellungsgeschichte, kann man das auch trainieren wie anderes? Weil offensichtlich hat es unserer Mannschaft da ja schon zum Teil gefehlt.
Ja, das kann man schon trainieren. Ja, aber ich glaube, die Zeiten, das haben wir in dem Bericht auch gesehen, wie ein Oliver Kahn damals, wir haben mit ihm lange zusammengespielt, diese Typen gibt es ja nicht mehr. Es ist eine andere Generation und wir müssen uns auch damit anfreunden. Vielleicht ist es aber auch das ein Grund, warum sich die Fans so ein bisschen distanzieren von der Nationalmannschaft, weil es eben diese Typen nicht mehr gibt. Aber das ist ja nicht nur im Sport so, sondern in vielen Bereichen. Das ist ein grundsätzliches Problem. Talentiert sind sie alle. Aber ich sage ja auch, dass du eine Portion Wille und wirklich diese Überzeugung auch mitbringen musst, um gewisse Dinge zu verändern. Und das zeigst du im Endeffekt auf dem Platz, aber vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Interview. Und das gibt es heutzutage leider Gottes nicht mehr.
Warum fehlt die Gier, wenn das schon Toni Rüdiger so anspricht? Warum ist das nicht mehr so da, wie es vielleicht sein müsste, um auf allerhöchsten Regal mitzuhalten? Gibt es da irgendwelche Ansätze?
Ja, es geht natürlich allen sehr, sehr gut. Ja, man muss sich ja als junger Spieler muss man sich ja kaum noch was erarbeiten. Ja, also klar, du musst deine Leistung bringen, aber drumherum wird dir natürlich wahnsinnig viel abgenommen. Ja, du wirst mittlerweile, gibt es die Shuttle-Service, du wirst von zu Hause abgeholt, du wirst dorthin gefahren. Also das größere Problem sehe ich, wir regen uns immer auf, dass wir keine Leader mehr haben, dass wir diese Typen nicht mehr haben. Nur wenn ich in die Jugend reinschaue, sobald einer etwas besser ist, ein bisschen talentierter ist, wird er sofort in die nächsthöhere Jahrgangsstufe reingesetzt, weil er sich natürlich mit Besseren messen soll. Aber es ist ja auch wichtig, in deinem Jahrgang Führungsrolle zu übernehmen. Ich bin der Beste und ich muss jetzt mit meiner Truppe versuchen, möglichst erfolgreich Fußball zu spielen. Und das entwickelt ja auch einen jungen Menschen. Ja, ich bin jetzt der Kapitän. Ich habe jetzt Verantwortung zu übernehmen. Ich muss gerade in schwierigen Phasen, muss ich der Mannschaft helfen mit meinem Auftreten. Ich bin immer bereit, mich anspielen zu lassen. Aber wenn ich jedes Mal den Spieler in die nächsthöhere Jahrgangsstufe stecke, ist er immer der Junge. Da gibt es dann wieder andere, die über ihn stehen, obwohl er vom Talent her natürlich viel besser ist wie die Älteren. Und dadurch kann ich mich ja nie entwickeln zu einer Führungspersönlichkeit, weil ich ja immer der Jüngere bin und natürlich stolz bin, dass ich bei denen mitspielen darf. Aber ich werde ja nie großartig meinen Mund aufmachen, weil ich höre dann eher auf die Älteren. Ja, die sagen es mir. Aber die Älteren, die da mit dabei sind, die werden es nicht schaffen, weil die halt vom Talent her nicht so gesegnet sind, dass sie es schlussendlich schaffen. Und diesen Prozess, den verfolge ich jetzt schon sehr, sehr lange und tue mich damit wahnsinnig schwer, dass es nicht mehr den jüngeren Jahrgang gibt, sondern den älteren Jahrgang. Und dann bist du irgendwann in dem älteren Jahrgang und dann kannst du dich entwickeln zu einer Führungspersönlichkeit innerhalb dieser Mannschaft. Und durch das, dass ein Mokoko praktisch mit 15 spielt, der in der U19, das ist für mich Wahnsinn, ja? weil wie soll sich der zu einer Führungspersönlichkeit entwickeln?
Ich finde aber im Übrigen, dass auch die Vereine, das ich finde, dass da auch ein bisschen die Vereine, vielleicht auch die Sportmedien ein bisschen umdenken müssen. Ich sag mal, nehmen wir Mats Hummels, gutes Beispiel, oder nehmen wir Toni Kroos mit seinem Interview nach dem Gewinn der Champions League. Wenn da mal einer auf den Putz haut, dann wird er aber auch gleich erstmal, wird die Sau erstmal durchs Dorf getrieben. Und am Ende muss man ganz ehrlich sagen, ist auch das mir, was da fehlt. Jetzt sind wir wieder bei dieser Binde oder Manuel Neuer. Ich kann mich erinnern, es gab ein Interview, ich glaube, eine Woche vor Turnierbeginn, da ging es dann um diese One-Love-Binde und dann hat er gesagt, wir haben uns jetzt darauf geeinigt. Dann hat, ich weiß nicht, ob es der Kollege Breyer war vom ZDF, ich glaube viermal noch nach der Regenbogenbinde gefragt und ich finde, da muss dann auch so ein Führungsspieler einfach mal sagen, pass mal auf, ich habe die Frage jetzt beantwortet, wenn du mir jetzt noch eine Nachfrage stellst, ne, dann war das letzte Interview, dann können wir erstmal nach der WM wieder sprechen. Und das ist so ein bisschen, also irgendwo fängt es ja schon außerhalb des Platzes an. Und da habe ich immer das Gefühl, sobald einer wie so ein Hummels mal was sagt, dann sagt sofort, oh, das ist aber nicht, nee, der kann aber nicht, das müssen wir intern besprechen. Also auch da finde ich, ist das so, ich habe immer so, das ist alles so weich. Also da muss mal wieder einer auch mal sagen, meine, hat er halt mal gesagt, ich habe scheiße gespielt. Jeder Spieler weiß doch, ob er gut gespielt hat oder schlecht gespielt. Und wenn mein Mannschaftskollege in der Kreisliga sagt, Matze, was war das denn für ein Scheißball? Ja, dann kann ich doch nicht sagen, können wir das nicht in der Kabine besprechen? Nein, dann muss man das auch mal sagen. Jetzt mal, dann muss man das auch mal akzeptieren und sagen, ja, hat er recht. Also ich finde mal, das ist auch, und hier noch und da noch. Und das ist so, ich finde, damit fängt es für mich schon an. Und so ist es auf dem Platz. Früher so ein Oliver Kahn oder so ein Lothar Matthäus oder du. Ich meine, oder so ein Mario, mach die Kamera aus.
Wer denn jetzt?
Mach die Kamera aus. Mario, mach die Kamera aus. Das gibt's doch heute gar nicht mehr.
Aber trotzdem, finde ich, dürfen wir nicht übertreiben. Ich finde, wir haben gierige Spieler. Also wir hatten vielleicht Leute, ich habe es jetzt angesprochen, ich war ja auch in der einen oder anderen Situation verwundert, dass solche Situationen in einem WM-Spiel auftreten. Aber Joshua Kimmich ist einer der gierigsten Sportler, die ich je kennengelernt habe. Wenn man da jetzt gehört hat, was er nach dem Ausscheiden gesagt hat, dann muss man sich ja fast Sorgen machen, dass der nicht wirklich in ein Loch fällt und dass er wieder aufgebaut wird. Warum? Weil der ganz viel Schuld hat, weil der ganz viel Ehrgeiz hat. Also unglaublich viel Ehrgeiz. Das hat den auch dahin gebracht. Und in der Nationalmannschaft hat es nicht geklappt bislang. Toi, toi, toi. Es dürfte ja für ihn auch noch ein bisschen Nationalmannschaft geben in den nächsten Jahren. Bei Bayern in der Vereinsmannschaft hat er das Gegenteil bewiesen. Toni Rüdiger, ich habe ihn vor einem halben, länger her, im April habe ich Toni Rüdiger mal gesprochen und hab ihn off the record gefragt, so, und was sind jetzt noch so deine Pläne, deine Ziele? Da war der gerade noch im internationalen Wettbewerb unterwegs und hatte gerade diese Gerüchte, dass er nicht bei Chelsea bleibt. Und ich habe eigentlich gedacht, das geht in die Richtung. Der hat aus der Pistole geschossen, zu mir gesagt, ja, WM. Das ist das Ding für uns alle. Wir müssen dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft was reißen. Wir sind da so heiß drauf. Es mag sein, dass er das nicht bei allen Mitspielern bei dieser Weltmeisterschaft gespürt hat, aber es gab noch ein, zwei andere, mit denen ich dann genau darüber gesprochen habe. Die hatten das schon im Fokus. Wenn ich ehrlich bin, habe ich in dem Moment sogar gedacht, ach ja, stimmt, das ist doch am Ende des Jahres dieses Ding, auf das wir alle gar nicht so richtig Bock haben. Da hatten eine ganze Menge Leute Bock drauf. Da würden wir ihnen Unrecht tun. Dass es vielleicht zu wenige davon gab, das müssen wir hinterfragen.
Aber ich glaube eher, dass es das ist, was Jürgen Klinsmann gesagt hat. Der hat es ja wunderbar gesagt. Das heißt, du bist der Summe der Menschen und des Umfeldes, mit dem du dich umgibst. So, und wie willst du als junger Spieler, ja, du bist vielleicht 19, du bist 20, so ein Musiala, der hat ja ein Wahnsinnstalent und wenn er nicht viel falsch macht, wird es wahrscheinlich ein absoluter Weltklasse-Spieler werden. Aber wie willst du denn dein Potenzial abrufen, wenn du von überall wirst du, was ist denn hier und was ist denn da? Das kannst du doch gar nicht. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich da wirklich die Mannschaft ein Stück weit auch in Schutz nehmen.
Aber es gibt ja noch einen anderen Aspekt. Du sprichst da Teile davon an. Viele Leute sagen, es gibt auf der anderen Seite aber so eine Vollkasko-Mentalität rund um die Nationalmannschaft. Die Frauen sind dauernd da. 100 Kilometer zur Pressekonferenz ist ein bisschen weit und so weiter. Wir brauchen unser abgeschottetes Luxusressort und so weiter. Viele schreien jetzt nach, wir müssen wieder nach Malente und so weiter.
Also, jetzt übertrieben, ne? dass da Fehler gemacht werden, das ist ohne Frage. Ich finde auch, dass hier so diese wie sagt man denn, Krisenmentalität oder das Krisenmanagement sicherlich zu überdenken ist. Also wirklich gut ist das nicht, finde ich. Also aber diese Nummer da mit Mund zu halten,
weil jetzt Oliver Bierhoff, Jana hat es vorhin angesprochen, auch so im Netz negativ gesehen wird. In dem Beitrag haben wir da ja auch gerade was gesagt. Also Oliver Bierhoff das jetzt alleine anzuhängen, ist glaube ich auch zu billig. Aber müssen wir nicht da irgendwie jetzt versuchen, vielleicht die Position, die ja irgendwann mal abgeschafft wurde, des Sportdirektors irgendwie neu zu implementieren wieder beim DFB?
Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe auch sehr schwer davon aus, dass das ein Punkt auch in der Analyse sein wird. Also wie wir es jetzt mitbekommen haben, wird sich Mitte der Woche, also wahrscheinlich am Mittwoch, wird es diese Krisensitzung geben mit Bierhoff, mit Flick, mit Neuendorf und Aki Watzke, dem ich da auch eine ganz entscheidende Rolle eben zutraue, weil er auch einer ist beim BVB, der viele Entscheidungen der Vergangenheit, auch nicht immer die richtigen, aber zumindest Entscheidungen fällt, der Oliver Bierhoff sehr kritisch gegenübersteht, der damals ja auch diesen Begriff die Mannschaft abgeschafft hat, weil er das respektlos anderen Teams gegenüber fand, weil er da diese Bierhoffisierung und Marketingisierung, das ist einfach ihm auch ein Dorn im Auge. Wir reden jetzt halt so viel über Oliver Bierhoff. Ich bin auch der Meinung, hättest du vorhin die Frage gestellt, Flick, habe ich einen Arm unten gehabt, weil ich sagte auch weiterhin, dem muss man halt schon nochmal das Turnier geben. Bierhoff nach 18 Jahren ist dann am Ende irgendwann vorbei. Es gibt aber auch ein Team dahinter. Es gibt einen Teammanager mit Thomas Behesch, der eigentlich der Mannschaft den Rücken frei halten muss, der eine Schnittstelle ist, der eigentlich in der Öffentlichkeit so gar nicht auftaucht. Diese Position gibt's. Die, glaube ich, auch am Ende mit seinem Team Fehler gemacht haben. Man sehnt sich nach diesem Campo Bahia 2014. was aber eigentlich Quatsch ist, weil man dieses Gefühl, glaube ich, in keinem Turnier mehr herstellen kann, was es da gibt, was einfach ganz besonders war. Jetzt 110 Kilometer wirklich an den obersten Nordzipfel. Ich bin die Strecke nun wirklich oft genug hin und her gefahren und hatte Angst, dass ich fast beim Einfahren einschlafe, weil nur Wüste, da oben ist wirklich nichts. Es ist kein einziger Mensch da oben. Es ist ein Luxusresort, wo einige Spieler mir gesagt haben, mega geil hier, ist schon schön, aber wenn jetzt nicht hier Fahnen oben wären, dann würde ich gar nicht wissen, dass wir bei einer WM sind. Während, ich war auch im Teamhotel von Holland oder von Uruguay, während Suarez und Cavani durch die Lobby laufen und 5 Stunden vorm Spiel Fotos machen.
Sind aber auch ausgeschieden, ne?
Die sind auch ausgeschieden, aber die Holländer sind weiter. Ja, die Argentinier, das ist richtig, ja, aber die Argentinier sind mittendrin.
Ja.
Und deswegen glaube ich schon so, dieses komplette Abschotten, wir müssen alleine sein, wir müssen unter uns sein. Öffnet euch doch mal, geht doch mal ein bisschen raus zu den Leuten, geht auf die Leute zu. Und das ist auch ganz interessant, was ihr jetzt beide gesagt habt. Ein Kumpel von mir, mit dem ich gestern den ersten Glühwein getrunken habe, der Jonas, der auch zuschaut, großer Doppelpass-Fan, der hat gesagt, diese Gosens, diese Füllkrug, das sind alles Spieler,
mit denen identifizierst du dich.
Mit denen identifiziere ich, die haben vielleicht mal einen Karriereweg, der so war und so war und nicht dieses geschliffen Talent, Schönwetterfußballer hat er es genannt. Und ich glaube, er spricht da für ganz, ganz viele Fans, die einfach überhaupt nicht hinter dieser Mannschaft stehen. Und wir wissen von einigen Spielern, dass denen das richtig auf den Zeiger ging, dass nach dem Japan-Spiel eher Schadenfreude da war und die Nation nicht hinter der Mannschaft steht,
aber
sondern sich erfreut.
Und das ist, aber da müssen wir aber grundsätzlich, bin ich der Meinung, dass wir da aber mal auch wieder ein bisschen mehr zusammenhalten müssen. Und ich muss es trotzdem sagen, da gibt es auch den einen oder anderen, der, was ich, sportjournalistisch, wenn so eine WM beginnt, wir hatten es jetzt dreimal, wir hatten es, dieses Trikot-Thema hatten wir 2018, letztes also Jahr
das
hatten
Foto
wir
die, mit Erdogan war
so,
das, ja?
Foto mit Erdogan, dann hatten wir die Nummer hier mit dem Stadion in München, das war letztes Jahr, jetzt hatten wir die Nummer mit der Binde. Du hast das Gefühl, jedes Mal kommt mir ein neues Thema, anstatt mal zu sagen, pass auf, ja, ist kritisch und das muss man ja auch betrachten, das muss man auch aufarbeiten, aber trotzdem muss man einfach mal wieder zu unserer Mannschaft stehen und irgendeiner hat eben geschrieben, warum nicht mal wieder eine Fahne am Auto? Ja, wenn da 100.000 Argentinier sind, die stehen wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft. Und bei uns sind dann so 5 WM-Touristen und der Rest sagt, weiß ich nicht. Und wie, du guckst nicht, ich guck nicht. Ja, sag mal, also, und das hat ja nichts mit der Thematik zu tun. Da muss man, kann man ja trotzdem sagen, da muss man Verantwortung übernehmen und muss es in die richtigen Bahnen lenken. Aber grundsätzlich finde ich, der Zusammenhalt in unserem Land, auch sportlich, der könnte mal wieder ein bisschen besser sein.
Ja, aber der Funke, Matze, also der Funke muss ja von der Mannschaft
aber noch nicht,
ne?
Alleine. Das ist ja eine Kombination, ja, aus vielen Dingen.
Ja, ja, ja klar. Aber hast du eine Fahne am Auto gehabt?
Nein, habe ich nicht. Aber in der Tat ist es so, ich bin aber neulich, zumindest habe ich mal mit einer deutschen Spielführerbinde gespielt. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch sagen darf. Aber ich meine, ja, ich hab das gepostet.
Ja.
Warte. Ich hab das gepostet und dann haben viele drunter geschrieben, ja, früher hatten unsere Kapitäne immer so eine Binde um. So, jetzt kann man sagen, haben wir uns jetzt für das andere Thema entschieden. Aber man tut ja so, als wenn es fast schon peinlich ist. Und das finde ich dann auch wieder schade. Warum?
Aber wir müssen die Nationalmannschaft muss die Fans wieder irgendwie mit ins Boot kriegen. Wie kann das in anderthalb Jahren klappen? Oder warum ist es jetzt so, wie es ist? In der Tat, es haben sich viele abgewendet. Guck dir die Einschaltquoten an. Die sind deutlich unter dem, was bei den letzten Turnieren war. Viele gucken gar nicht mehr. Und das ist ja, hat ja einen nachhaltigen Effekt.
Sie schalten kurz ein und dann ist es ihnen auch wieder egal. Dann sind wir halt ausgeschieden. Ja, und das ist am Ende halt diese Entfremdung, die seit dem WM-Titel in Brasilien eingesetzt hat. Dafür trägt nun mal Oliver Bierhoff eine große Verantwortung, weil er die Mannschaft immer mehr abschottet, immer mehr Werbemaßnahmen, immer mehr Claims um die Mannschaft herum bastelt. Mir fiel jetzt letztens noch ein, es sollte eigentlich noch eine große Doku bei einem Streamingdienst nach der WM erscheinen über dieses Turnier. Wird ja bestimmt ein Riesenkassenerfolg. Aber so Sachen werden vorher schon alles beschlossen, dass man sagt, wir dokumentieren das alles und machen darüber einen Erfolgsfilm und so weiter. Ja, wir müssen jetzt gucken, ja, wir haben anderthalb Jahre nur Zeit, um dieses Turnier irgendwie in diesem Land eine Stimmung zu erzeugen. Und das wird schwierig genug. Wir können in anderthalb Jahren die Mannschaft nicht komplett umkrempeln, aber vielleicht eine etwas positivere Stimmung um die Mannschaft herumfinden.
Weil du von der Doku sprichst, bei den Damen gab es eine Doku, die hat den richtig guten Effekt für euch auch als Mannschaft. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen.
Ja, brutal. Ich weiß nicht, wer es jetzt hier aus der Runde mal sich angeguckt hat. Von dir weiß ich es.
Ja,
aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr lohnenswert, weil wir, glaube ich, einfach unseren Weg aufgezeigt haben, wie es funktionierend.
Aber es hat bei euch auch was ausgelöst, oder? Weil ihr viele Dinge reflektiert habt dadurch?
Ja, genau. Man hat einfach nochmal einen anderen Blickwinkel eingenommen. Dadurch, dass wir ein tolles Begleitteam hatten von Warner Brothers, die uns dann während der ganzen Zeit immer Fragen gestellt haben, die man sich so persönlich vielleicht gar nicht stellen würde oder auch untereinander als Mannschaft, wo man dann ja, einfach offen drüber gesprochen hat, reflektiert hat und dann auch innerhalb von der Mannschaft wieder näher zusammengerückt ist, dann auch als Mannschaftsrat noch mehr mit dem Trainerteam gesprochen hat, angesprochen hat, was einem nicht passt, was kann man besser machen. Da ging es ja ganz viel um Kommunikation und so haben wir zueinander gefunden und ich glaube, so haben wir uns ja auch noch besser auf das Turnier einfach vorbereiten können.
Und ihr habt eben ja diese Mannschaft so rübergebracht. Das ist einfach, die Begeisterung ist echt rübergeschwappt und deswegen war dieses Turnier auch medial so erfolgreich, nicht nur wegen eurer tollen sportlichen Leistung, sondern eben auch, weil ihr so ein Team wart und das so transportiert habt. Und darüber wollen wir gleich noch mal ein bisschen sprechen. Aber dass die Fans, dass die Begeisterung, der Rückhalt im Land für die Männernationalmannschaft nicht mehr so war wie früher, haben wir festgestellt. Und ob wir das ändern können, müssen wir sehen in der kurzen Zeit bis zur Europameisterschaft. Aber Jana hat noch mal ein paar Geschichten da ausgegraben.
Allerdings jetzt nicht von der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe lange gesucht, aber in Sachen Stimmung war da wirklich nichts rauszuholen. Aber ich bin fündig geworden bei den Argentiniern. Bei denen ist wirklich Stimmung angesagt. Es kam selbst am TV-Bildschirm gestern Abend wirklich rüber, was da im Stadion los war. Hier einmal ein Symbolbild. Messi also vor der Wand der Fans. Und auch Sergio Aguero hat im Netz dazu geschrieben, Te amo Argentina. Und Gamer Brother, a.k.a. Simon Schildgen, hat, glaube ich, ganz gut das Ganze mal zusammengefasst und hat gesagt, ich hoffe wirklich zutiefst, dass in Zukunft auch mal wieder bei uns Deutschen so eine Turnierstimmung aufkommt. Ich kann absolut verstehen, wieso es dieses Jahr nicht so war, aber es ist einfach 10 von 10 Gänsehaut, was die Argentinien-Fans da machen. Ich brauche das genauso 2024, bitte. Viel Zeit bleibt uns nicht, aber die anderen Nationen, auch die Holländer, machen uns vor, wie es geht.
Ja, aber dass es geht, haben wir hier 2006 erlebt, das haben wir 2014 erlebt und vielleicht wird es ja doch wieder eine Einheit zwischen Fans und Mannschaft 2024. Machen eine kurze Unterbrechung und sprechen dann gleich weiter zu diesem Thema und natürlich wollen wir von Lina Magull auch ein bisschen wissen, warum war das bei der Nationalmannschaft der Frauen so anders? Ich kann mich da an Tanzvideos erinnern, Cotton Eye Joe in der Kabine und vieles mehr, unglaublich sympathisch und das haben wir genossen damals im Sommer und ich freue mich über ein paar Insights von dir gleich, Lina. Also, kurzen Moment Geduld, dann geht's hier weiter in unserem WM-Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. Bis gleich. Willkommen zurück. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer beim Doppelpass, dann WM-Doppelpass hier aus dem Airport Hilton in München. Ja, wir waren gerade in der Diskussion, was muss ich eigentlich ändern beim DFB. Oliver Bierhoffs Rolle haben wir besprochen, auch gesagt, Sportdirektor vielleicht nicht ganz unwichtig. Wer steht denn zur Verfügung? Wer soll denn da hin? Markus, hast du Zeit? Willst du?
Es war ja keiner schuld. Das Trainerteam hat ja alles richtig gemacht. Oliver Bierhoff hat gesagt, alles richtig gemacht. Also sind die Spieler schuld. Mhm. Die Spieler waren schuld. Ja, weil kein Verantwortlicher übernimmt eine Aussage. Und das heißt ja nicht sofort, dass ich ihn auswechseln muss. Aber zumindest mal sagen, hey, ich habe Fehler gemacht. Sorry.
Aber wir wissen ja jetzt, dass es in den nächsten Tagen
in 3 Tagen ein wahrscheinlich
gibt.
Also ein Meeting gibt. Ja.
Danach muss auch nach außen mal ein Statement kommen und es muss auch klare Kante gezeigt werden, aber ich glaube auch die Zeit sollten wir geben. Ich meine,
vermisst es ja der Fan. Wir haben uns so distanziert. Aber es hat keiner Schuld. So, und dadurch entfremdest du dich ja irgendwo, ja, du auch mal wieder Demut zu lernen, ja, weil in Russland sind wir angetreten, da waren wir ja vor Arroganz haben wir ja da gestrotzt, weil wir waren ja der Weltmeister und wir sind mit einer Überheblichkeit in dieses Turnier hineingegangen. Und sind sang- und klanglos gescheitert. Ja. Und genauso das nächste Turnier. Wir müssen mal wieder von unserem hohen Ross auch ein Stück weit runter, weil die letzten 3 Turniere waren jetzt einfach ergebnistechnisch schlecht. Und jetzt gilt es mal wieder eine Demo zu zeigen. Und vielleicht kriegst du dadurch auch mal wieder ein bisschen eine Nahbarkeit. Vielleicht kann sich der Fan dadurch wieder auch mehr mit der Mannschaft identifizieren. Weil egal was passiert, keiner war schuld. Außer die Spieler. Ja, die Spieler haben es nicht richtig gemacht, aber von den Offiziellen hat ja keiner die Schuld. Alle nehmen sich raus, naja, alles richtig gemacht, aber das Ergebnis ist ja Fakt. Und für mich wäre es jetzt einfach mal wichtig, mal zu sagen, hey, das war echt schlecht, das habe ich nicht gut gemacht. Ich habe da eine falsche Wahrnehmung in dem Moment gehabt. Aber wenn ich das jetzt mit den Tagen sacken habe lassen, ich habe da einfach, ja, das war nicht gut, da war ich vielleicht nicht mutig genug. Einfach mal sich hinzustellen und auch mal einen Fehler zuzugeben. Das wäre vielleicht mal wieder ein Anfang, um auch die Fans wieder zu bekommen. Weil nochmal, jeder macht Fehler. Ist doch völlig klar. Und für uns ist es natürlich wahnsinnig leicht, danach darüber zu reden. In dem Moment, wenn du in der Verantwortung stehst, ist es wahnsinnig schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Da brauchst du auch das Quäntchen Glück. Das war halt jetzt nicht da. Aber sich dann hinzustellen, zu sagen, ey, ich muss das auf meine Kappe, weil ich bin der Verantwortliche und ich muss jetzt das mal auf meine Kappe. Vielleicht kriegst du dadurch die Fans wieder ins Boot auch mit rein, weil du merkst, hey, der ist menschlich. Wir haben uns ja mit der Nationalmannschaft ja brutal weit entfremdet, weil der Fan sich ja nicht mehr so hundertprozentig damit identifizieren kann. Warum ist ein Gosens so beliebt geworden? Warum ist ein Füllkrug so jetzt so populär und die meisten Trikots verkauft worden von ihm? Weil der halt mal das Gegenteil ist. Ja, der war nicht in dieser Blase jetzt die letzten Jahre mit dabei, sondern der ist frisch mit dazugekommen. Und es war doch herrlich erfrischend für alle Fußballfans, so einen Typen mal wieder zu sehen, der geradeaus redet, der nicht da in dieser Blase über die längeren Zeitraum jetzt auch war. Und das brauchen wir. Wir brauchen wieder Leute, die sich hinstellen und sagen, ey, ich habe Fehler begangen, es tut mir leid, ich habe es aus bestem Wissen zwar gemacht, aber es war im Nachhinein war es ein Fehler. Und dadurch erhofft, würde ich mir wünschen, dass der Fan dann einfach merkt, hoppala, okay, aber dem geben wir eine zweite Chance. Jetzt bin ich mit an Bord, weil der hat mich jetzt abgeholt, weil der ist in die Analyse gegangen. Er hat erkannt, das war nicht in Ordnung und jetzt bin ich wieder mit dabei.
Aber dann muss ich ehrlich sagen, dann ist mir aber lieber, wenn sich die handelnden Personen, die Verantwortung zu übernehmen haben, die nötige Zeit geben, um dann tatsächlich auch aufrichtig sagen zu können, wir waren in den Punkten einfach falsch. Und es wurden Fehler gemacht. Also wenn es Olli Bierhoffs größter Fehler war, dass hier nicht mehr so viele Fähnchen an den Autos rumfahren, dann kann ich ihm verzeihen. Aber ich glaube, er hat größere Fehler gemacht und er wird das analysieren. Davon gehe ich schwer aus. Ich weiß zum Beispiel auch, dass Oliver Bierhoff, und ich finde, das wäre jetzt auch ein Fehler von unserer Seite, nämlich eine falsche Einschätzung, dass er durchaus jemand ist, der auch schon vor der Weltmeisterschaft gesagt hat, es muss was Neues passieren, wir brauchen jetzt eine Aufbruchsstimmung, schon mit Blick auf die Europameisterschaft. Wenn wir jetzt also sagen, ach, der Bierhoff ist 18 Jahre da und macht immer das Gleiche, dann tun wir ihm einfach Unrecht. Hm. Denn er hat versucht, neue Personen schon zu installieren, neue Leute in Verantwortungen zu holen. Es hat sich ein bisschen was getan. Ja, die Sportdirektor Thematik ist noch eine ganz, ganz wichtige. Auch da glaube ich aber, ist er sehr, sehr offen. Und also bei allem, was ich von ihm weiß, ist es unfair jetzt zu sagen, der Typ ist altbacken, der macht seit 18 Jahren das Gleiche und ist nicht offen für Neues. Nee, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist das Gegenteil der Fall. Oliver Bierhoff steht auch für sehr, sehr viel Neues. Dass er sich trotzdem jetzt gefallen lassen muss, dass da Fehler gemacht wurden, und zwar eklatante. Das steht für mich außer Frage, aber dafür sollten wir Zeit geben, sie zu beantworten.
Bei seiner Verantwortlichkeit fällt nicht nur die Herren-Nationalmannschaft, sondern auch die Nationalmannschaft der Frauen. Und die hat ja was geschafft, was die Männer eben jetzt nicht geschafft haben, ein ganzes Land für sich zu begeistern. Lina war da mittendrin und das wollen wir uns noch mal ein bisschen anschauen. Lina Magull, eine, die kickt wie Beckham.
Vielen Dank, Lina Magull. Fußball-Deutschland verdankt es Ihnen und Ihren Kolleginnen, dass das Fußballjahr 2022 nicht nur eine Vollkatastrophe war, sondern durch die Vize-Europameisterinnen auch ein überragender Triumph. Lina Magull und die Frauennationalmannschaft haben die deutsche Fußball-Ehre gerettet. Das haben sie auch schon früher oft getan, nur da fiel es nicht so auf. Doch mittlerweile sind die Frauen nicht nur erfolgreicher als die Männer, sie demonstrieren jetzt auch, mit welcher Mentalität die Männer spielen sollten. Von den Frauen lernen heißt siegen lernen. Lina Magull ist schon seit Jahren Matchwinnerin im Nationalteam und bei ihren Clubs. Und vielleicht könnte sie ja ein bisschen mithelfen, um auch die Männer wieder in die Spur zu bringen. Wir fragen daher, was sollten sich die Männer von den Frauen abschauen? Frau Magull.
Ganz leichte Aufgabe jetzt, das zu beantworten, Lina. Aber also ein paar Sachen habt ihr einfach besser gemacht wahrscheinlich. Also zumindest seid ihr wahnsinnig gut rübergekommen. Woran machst du das fest, dass das so ein Erfolg war? Jetzt nicht nur am Sportlichen, sondern ihr habt ja auch wahnsinnig Sympathien so gewonnen.
Ja, total. Also ich kann jetzt nur davon sprechen, wie ich unser Turnier wahrgenommen habe. Und,
man jetzt keine Ratschläge den Männern geben.
Dazu bilden, was man sich davon abschneiden kann. Ja. Nee, also wie gesagt, wir haben ja auch ein bisschen gedauert, bis wir überhaupt uns zu so einer Mannschaft formatiert haben. Ich würde sagen, es hat uns ja schon einige Jahre einfach gebraucht, bis wir alles verstanden haben, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Und ich finde, ja, dass es erstmal wichtig ist, die Punkte anzusprechen, die nicht so gut laufen innerhalb der Mannschaft, darüber zu sprechen. Und dann hat uns einfach unheimlich die Vorbereitungszeit geholfen in Herzogenaurach. Wir hatten zwei tolle Vorbereitungslehrgänge da, hatten viel Zeit, uns fußballerisch die Dinge zu erarbeiten, die für uns wichtig sind, und aber auch neben dem Platz einfach zusammenzuschweißen. Wir sind ja zu Freunden geworden, auch wenn wir aus unterschiedlichen Vereinen kommen, aber wir haben uns immer wieder die Zeit genommen, einfach ja, zusammen auch ein bisschen das Leben zu genießen. Wir haben ja, es geschafft, auch Kleinigkeiten zu feiern. Ganz wichtig war, dass wir ja, einfach sehr gut ins Turnier auch reingestartet sind und da dann auch schon so eine Partystimmung innerhalb von einer Kabine aufgetaucht ist. Ich glaube, das wird dir ganz gut gefallen. Wir haben dann halt auch mal ein, zwei Bierchen danach getrunken.
Mario Basler gefällt das noch besser. Oder? Du bist doch gar nicht so, oder?
Es ist ja interessant, was sie sagt. Wir sind zu Freunden geworden. Also das findest du ja im Männersport in dem Sinne schon mal gar nicht.
Warum nicht? Also ich meine, Olli Bierhoff hat ja gesagt, die Zeit von 11 Freunde ist schon längst vorbei. Bei euch ist es, das ist nicht jetzt irgendwie ein Marketingthema, sondern es war wirklich so ein Gefühl, wir sind befreundet.
Das ist auch so ein großer Unterschied von Männerfußball und Frauenfußball, dass wir es einfach hinbekommen, ja, zu einer zweiten Familie zu werden, auch in den Vereinen, weil es einfach so ist, dass, ja, es ist einfach so, wir ja, gehen in eine andere Stadt, in einen anderen Verein, und wir haben erstmal niemanden. Man ist erstmal auf sich alleine gestellt, und deswegen versuchst du dir halt ja, deine Freunde und deine Familie innerhalb von der Mannschaft zu suchen, und dann unternimmst du natürlich auch privat was. Und ich glaube, bei den Männern ist es schon so, dass die erstmal alle mit in die neue Stadt nehmen. Die ganze Familie, die ganzen Freunde, und da ändert sich dann, glaube ich, nicht so viel. Aber wir haben dann natürlich schon das Bedürfnis, auch ein soziales Leben zu haben. Und ich glaube, dass das was ist, was uns einfach unheimlich gut tut und was unsere Zeit dann irgendwie auch nochmal verschönert einfach.
Den Eindruck, den man haben kann, ist ja so, dass die Männer relativ früh eine Familie gründen, oft früh Eltern werden, ja, und das macht die Frau zu Hause, die Männer konzentrieren sich auf den Job. Das ist für euch Frauen natürlich ein bisschen schwieriger sozusagen, also Kinder groß zu ziehen und Leistungssport gleichzeitig zu machen. Deswegen hat das auch damit was zu tun, dass die Spieler eher so eine Art Ich-AG sind, die dann mal zum Training gehen und dann wieder aber ihr soziales Leben außerhalb der Mannschaft haben, wo das da eben ein bisschen anders ist?
Ja, du hast es ja gesagt, warum es so ist.
Das ist eine Mutmaßung von mir.
Das ist ja der entscheidende Punkt. Also wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, wie viele Leute sind übrig geblieben? Ich sage vielleicht 3 oder 4, mit denen man eng im Kontakt steht. Also von Freundschaften, so wie du erzählt hast, kenne ich das im Profisport Männer nicht. Mhm. So. Aber ich glaube, ihr seid total authentisch. Und deswegen war die Europameisterschaft auch so erfolgreich, weil sie das transportiert haben. Das haben sie schlau gemacht. Daran sollten sich die Männer eine Scheibe abschneiden.
Aber ich glaube gar nicht, dass das ein Plan war. Das war einfach nur echt.
Ja, wir haben gar nicht so viel darüber nachgedacht, wie wir uns jetzt auch verhalten sollen.
Ja, aber ihr habt doch so einen Film gedreht, oder was war das? Habe ich das richtig mitgekriegt?
Ja, natürlich, aber wir haben so eine Atmosphäre geschaffen, dass wir die Kamera gar nicht mehr mitbekommen haben, sondern wir konnten uns einfach so verhalten, wie wir halt sind.
Ja, das wird es bei den Männern ja schon gar nicht geben.
Ich habe das Gefühl, es gibt einen Riesenunterschied. Kannst ja sagen, ob das zutrifft, aber bei euch hatte man das Gefühl, dass euch allen klar war, auch wenn man die Bilder gesehen hat, die Nationalmannschaft ist größer als wir im Einzelnen. Also wir sind zwar Spielerinnen und wir sind auch gute Spielerinnen, das müsst ihr ja auch wissen, aber dieses Team, wenn wir was holen, dann wird das hier alles erfolgreich und dann wird es für uns erfolgreich, dann wird unser Sport erfolgreich und wahrgenommen. Ich glaube, dass das ein Riesenunterschied im Vergleich zur Männernationalmannschaft aktuell ist. Du hast richtigerweise diese Doku angesprochen, aber gerüchteweise hatte Oliver Bierhoff mehr damit zu tun, 6-7 Spielern zu sagen, ihr könnt hier nicht, weil ihr noch eine persönliche Doku dreht, denen also abzusagen,
ja,
weil sie gesagt haben, oh, guck mal hier, ich kann ja meine eigene Geschichte noch drehen und nehme die, darf ich die mit in die Kabine nehmen? Das heißt also, das Thema ist ja nochmal ein ganz anderes, da werdet ihr wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen, dass da Einzelspieler hingehen und annehmen, wenn wir, auch wenn du vielleicht bei Konkurrent Borussia Dortmund spielst und ich bei Bayern München spiele, aber wenn wir jetzt hier zusammenhalten, dann wird das alles größer, als wir das einzeln hinkriegen würden. Das hast du bei der Nationalmannschaft, gerade bei den Männern, überhaupt nicht gespürt und du hast es bei der Frauennationalmannschaft aber unglaublich gespürt.
Ja, jetzt, warte.
Darf ich mal eine Frage
aber
stellen?
Aber ganz kurz, Zeit drängt.
Das interessiert mich wirklich. Wir haben ja das Bild gesehen, ihr seid jetzt Vize-Europameister geworden. Ihr seid in Frankfurt angekommen, ich denke, das war der Römer.
Ja.
Habt ihr euch feiern lassen. Mit welchem Gefühl seid ihr da reingegangen? Mit einem guten und stolz drauf? Weil, was ich damit sagen will, wenn du Vize-Europameister bist, ist das ja nicht so, als Mann, weiß ich nicht. Ob also du so stolz
für mich
und glücklich...
Für mich war es in erster Linie schwierig, weil man natürlich auf das Sportliche schaut und sich denkt, okay, wir haben das Finale verloren. Genau. Und da war natürlich viel Trauer und Wut da. Aber dann am nächsten Tag hat das irgendwie umgeswitcht und ich war voller Stolz, einfach auf den Balkon zu gehen und zu sehen, wie viele Menschen wir begeistern konnten und wie sie uns zugejubelt haben. Und das hat mich zu Tränen gerührt. Also ich stand da und habe damit nicht gerechnet. Und so ging es uns, glaube ich, allen. Es hat uns ganz, ganz viel zurückgegeben, was wir im Vorhinein ganz vielen Menschen geben konnten.
2-6, ganz entscheidender Punkt.
Wir nehmen das sofort.
2-6 haben wir uns als Dritter feiern lassen in Berlin damals.
Wir nehmen das gleich auf. Vorher aber noch mal ganz kurz Anna Dollack mit den Quoten, bitte. Da sind wir wieder, der WM-Doppelpass aus dem weihnachtlichen Airport Hilton in München. Hajo von Adel und Band. Die letzten Töne verklingen und wir setzen da an, wo wir gerade waren. Du hattest die Frage gestellt an Lina, wie fühltest du dich eigentlich als Vize-Europameisterin, dich feiern zu lassen? Du wolltest da was zu sagen. Du kannst das nicht? Wenn du gewinnst, bist du was?
Nee, das war praktisch ein Dankeschön für das Mitnehmen der Fans für dieses tolle Turnier.
Ähnlich war es 2006 bei den Männern, oder?
Aber man muss ja, zur Wahrheit gehört ja auch, sie waren ja früher noch erfolgreicher. Sie sind Olympiasiegerin geworden, Weltmeister, Europameister. Nur die öffentliche Wahrnehmung war nicht da. Medial ist es ja überhaupt nicht begleitet worden. Seit 3-4 Jahren seid ihr viel mehr präsent medial. Und dadurch kommst du natürlich viel mehr auch in den Augenschein. Und jetzt sagt man, okay, schaue ich mir mal die Frauen an. Und jetzt spielen die Gott sei Dank so ein tolles Turnier, wo vieles zusammenkam. Toll, wunderbar, werden Vize-Europameisterin. Aber schlussendlich waren sie davor ja eigentlich noch erfolgreicher. Und das ist halt was so schade ist, dass es nicht schon viel früher medial auch so begleitet worden ist wie jetzt hat. Jetzt haben wir es alle vor Augen, wie toll das Ganze war. Vorher ist es so nebenher gelaufen, es hat so keinen so richtig interessiert, weil es medial einfach nicht besser vermarktet worden ist.
Ich wollte, sehe ich so wie du, wollte aber auch nochmal sagen, jetzt seid ihr nicht ganz so im Fokus wie die Männer, was sicherlich schade ist, aber natürlich auch eine gewisse Unbeschwertheit, glaube ich, einfach.
Die Frage ist, bleibt das so, wenn sie mehr in den Fokus geraten?
Also die Unbeschwertheit beschert, und ich glaube, dass Jürgen Klinsmann hat es ja gesagt, es ist, glaube ich, eine gewisse Leichtigkeit, vielleicht auch eine gewisse Lockerheit, natürlich schon auch Anspannung, und ihr wollt auch gewinnen, und ich glaube, dass diese gute Energie, die da im Team, und du hast es ja gesagt, ihr wolltet gemeinsam was erreichen, ihr wart wie eine Familie, dass es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, um erfolgreich zu sein. Und hinter mir, der junge Mann, mit dem habe ich gerade gesprochen, hast NFL gespielt? Ja. Er hat gesagt, die Chemie ist immer ganz wichtig in einer Mannschaft.
Ja.
So, und ich glaube, damit hat er recht, und die hat bei euch gestimmt. Und dann ist das ja auch mit Alex Popp, mit der Regenbogenbinde, war in dem Moment eine tolle Botschaft, hatte auch eine Leichtigkeit. Und ich glaube, da muss man wieder hinkommen, dass trotzdem Freude wieder in die Mannschaft kommt, in die Männermannschaft, und eine gewisse Leichtigkeit, und wir wirklich einfach sagen, Mensch, es ist Fußball und es macht Spaß. Ich finde, und das hat man da gesehen, und es war tolle Werbung für den Fußball.
Und wenn man Lust hat, sich diesen Fußball auch auf Vereinsebene anzuschauen, ich spiele jetzt Champions League, da hat die Jana eine Idee, ne?
Wie ich finde. Wir bleiben beim Thema Stimmung, denn die Stimmung in der Champions League bei den Frauen lässt sich ebenso sehen. Wir erinnern uns an das Hinspiel der Bayern-Frauen im Camp Nou in Barcelona. 42.000 haben da zugeschaut, live und in Farbe. 47.000, Entschuldigung, 42.000 waren es beim Kick von Ronaldo bei der Weltmeisterschaft. Das sagt auch einiges, ne? Zusammengefasst von den Kollegen von FUMS. So, und jetzt das Rückspiel findet statt am 7. Dezember in München dann, in der Allianz Arena auch, vor großer Kulisse. Und da können Sie zu Hause mit dabei sein. Es gibt 5x2 Tickets zu gewinnen. Wie? Sie müssen einfach eine Mail schreiben mit vollständigem Namen und Ihrer Telefonnummer an frauen-cl-tickets@sport1.de und dann können Sie vielleicht mit etwas Glück live in, hier in München in der Allianz Arena mit dabei sein. Alle Infos sind auch nochmal zusammengefasst unter sport1.de/fcbfrauen. So, dann.
Ja, Applaus.
Ja.
Also bitte.
Ja, das war ein bisschen zögerlich. Dann möchte ich noch einmal erinnern an die Aktion, die auch gerade noch läuft, zur Ersteigerung dieses wunderbaren Trikots hier. Das wurde getragen von keinem Geringeren als Stefan Effenberg beim Legendenkick zwischen den Löwen und dem FC Bayern. Es wird am Ende auch noch, ja, es wird am Ende auch noch von Stefan unterschrieben. Bis zum 11. Dezember können Sie auch das ersteigern. Der Erlös geht wiederum an den guten Zweck und das können Sie machen auf der Plattform von United Charity. Also daran möchte ich bitte noch mal erinnern und ich werde auch Stefan daran erinnern, das am Ende noch zu unterschreiben. Tolle Aktion, also auch hierfür gerne noch mal Applaus. Stefan, wir haben hier heute wirklich Stefan Effenberg Ultras mit im Publikum sitzen. Ja, die rasten hier wirklich völlig aus. Sehr schön. So, und jetzt bleibe ich beim guten Zweck, denn ich habe natürlich auch wieder fleißig Spenden aus dem Publikum gesammelt für den guten Zweck. Und die kommen einmal vom FCK-Fan, der sendet beste Grüße in Gransee an Klause Meier von Luca Toni. Dann der Eintracht-Fan Peter Köth aus Aumenau und dem FC Köln-Fan Martin Heilos. Dann gab es 50 Euro vom TSV Dorfen. Das sind die Jungs hier hinter mir an der Bar, die mich gerade auch beim Trikot anreichen unterstützt haben. Vielen Dank. Der Stammtisch Wiedenshausen Einsbach e.V. Der da haben wir so die. A.k.a. die Stefan Effenberg Ultras. Das waren also diese. Der erste FC Ballengries und zwar namentlich Christoph, Ralf und Michael und der Gemüsebaubauern aus dem Knoblauchsland. Das gibt's übrigens wirklich, habe ich mir sagen lassen.
Und es gibt hier in der Runde von mir erstmal noch 6 Euro für Jürgen Klinsmann. Der hat gesagt, Kopf voll, Flasche leer oder sowas ähnliches. Das muss auch da rein. Und Patrick, du willst noch auflösen. Ihr habt ja mal eine Wette gehabt, ihr beiden.
Ja, mein Lieber, ich hasse es ja zu verlieren, wie du weißt. Ich habe eine Wette verloren. Wir sind damals die Wette eingegangen vor dem BVB-Spiel gegen den 1. FC Köln. Da habe ich gesagt, Moukoko spielt. Du hast gesagt, der Modest spielt. Am Ende hat der Modest gespielt. Das war aber das letzte Spiel, was er in der Startaufstellung gestanden hat. Deswegen haben wir damals gesagt, 100 Euro für einen guten Zweck. Die haben wir hier. Die kommen hier rein. Trotzdem verlierst du ja bald 500 Euro, weil ich gesagt habe, der Moukoko macht mehr Tore, ne, als der Modest. Glaubst du, das bleibt noch so?
Oh, schauen wir mal. Also auf jeden Fall 100 Euro von Patrick. Ja. Linhard, sehr gut. Dreht ihr das Ding noch gegen Barcelona?
Wird schwierig auf jeden Fall, weil Barcelona gerade die beste Mannschaft im Frauenbereich einfach ist. Es ist wirklich anspruchsvoll sein wird, gegen sie zu spielen. Aber wir haben einiges gut zu machen und ich hoffe, dass wir das Spiel auf jeden Fall für uns.
Wir drücken fest in die Daumen, sagen danke. Herzlichen Dank für den Besuch.
Danke.
Danke allen, die heute so engagiert mitdiskutiert haben. Und irgendwo sind wir weiter. Alle Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft und hoffen, dass das nächste Turnier einfach besser ausgeht. Und nächsten Sonntag, die WM läuft ja weiter, haben wir wieder einen WM-Doppelpass. Bis dahin empfehlen wir uns. Schönen Sonntag noch bei Sport 1. Bis bald. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Ja.